Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 701. Heute mit dem Rückblick zu AEW All In 2025. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Markus Grunemann. Wunderschönen guten Morgen, Markus.
Ja, guten Morgen nach einer kurzen und sehr langen Nacht.
Ja, wir können mit offenen Karten spielen. Wir nehmen den Podcast hier, es ist jetzt 10 Uhr morgens auf. Der Event ging ungefähr bis 3 Uhr und da könnt ihr euch überlegen, wie viele Stunden wir geschlafen haben. Es war eine kurze Nacht, es gab viel, viel Wrestling, vor allem, wenn man sich dann auch noch die anderen Shows angeschaut hat. Es gab ja auch noch NXT Great American Bash nebenbei, es gab noch Saturday Night's Main Event. Da haben wir natürlich dann die Reviews zu auf unseren Supporter-Kanälen bei Patreon und Steady. Markus, wir widmen uns aber eindeutig der größten Show am Wochenende, nämlich AEW All In. Wir sind in Texas, weit über 20.000 Zuschauer, die größte Show für AEW in Nordamerika und man muss auch sagen, die längste Show, die wir bis jetzt bei AEW gesehen haben.
Ja, knackige 6 Stunden ungefähr ging sie. Also 8 Stunden mit Preview, also ich glaube 7 Stunden, Zero Hour hat es ungefähr die Zero Hour Matches haben ungefähr nach einer Stunde, nach der Hälfte von der 2-stündigen Zero Hour gestartet. Das heißt 7 Stunden Wrestling. Das sind Dimensionen, wie wir sie noch von den letzten WrestleManias kennen, die noch auf einer Nacht waren. Da hatten wir ja auch diese 6 oder 7 Stunden Shows. Wobei ich sagen muss, ja, deutlich bessere durchschnittliche Matchqualität als bei den typischen 7-stündigen WrestleManias, an die ich mich so erinnern kann.
Das stimmt. Wir machen gleich für euch den Rundown und gehen die Matches durch und es gibt die Analyse, es gibt Meinungen, wie ihr das von uns gewohnt seid. Ich möchte an der Stelle gerade nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle ausrichten, die uns unterstützen und da im Speziellen natürlich auch an einige liebe Menschen, die in den vergangenen Wochen Jahresmitgliedschaften abgeschlossen haben bei Patreon und bei Steady. Auf Patreon sind das zum Beispiel der Ringwire, es ist der Tobi, wen haben wir hier noch? Der Marc war auch noch mit dabei und der Martin ebenfalls. Und bei Steady war das zum Beispiel der Mario war da mit dabei. Ganz, ganz großes Dankeschön und sorry, falls ich irgendjemand vergessen haben sollte. Es hilft uns wirklich sehr, wenn ihr uns da unterstützt, auch um solche Stunts wie jetzt hier zu vollziehen, weil natürlich auch ein Pay-Per-View kostet Geld, auch den müssen wir finanzieren. Ich kann auch jetzt schon mal sagen, wir haben auch gerade jetzt in der vergangenen Woche kräftig nochmal, was das Video-Equipment angeht, aufgerüstet. Das heißt also, wer sich darüber beschwert hat, dass der Kai zum Beispiel immer ein bisschen überbelichtet gewesen ist, also nicht gedanklich, sondern eher so, was das Licht in seinem Zimmer anging, da haben wir jetzt gegengesteuert. Kai hat jetzt eine neue Kamera, Kai hat auch ein neues Licht, David ebenso, Shaggy ebenso. Also wir haben da nachgerüstet und das Ergebnis werdet ihr dann in den kommenden Wochen natürlich hier so peu à peu zu sehen bekommen. Deswegen Dankeschön an alle, die da Unterstützung leisten. Markus, starten wir doch hier gleich mal durch dann mit dem Rundown. Also zum einen natürlich, wenn wir jetzt in die Zero Hour schauen, da gab es ja erstmal eine Hiobsbotschaft, muss man sagen, nämlich ein Adam Cole, der keine medizinische Freigabe bekommen hat und damit natürlich auch ja das TNT Championship Match umgestellt werden musste. Der Titel wurde vakantiert aus dem Singles Match, er hätte ja eigentlich gegen Kyle Fletcher antreten sollen, wurde dann ein Fatal 4-Way Match, Dustin Rhodes, Daniel Garcia, Kyle Fletcher und Sammy Guevara. Was da passiert ist und auch was da drumherum noch so gewesen ist, das besprechen wir gleich, aber wirklich neue Informationen zu Adam Cole und dessen Gesundheitszustand gibt es nicht. Also das gab es ja auch im Media Scrum ganz kurz, aber Tony Khan hat da auch keine Informationen rausgerückt.
Genau, es hat nur gesagt, ja, bis Donnerstag war das Match noch soweit angesetzt. Dann hat Adam Cole gemeint, er fühlt sich nicht gut, hat hier Probleme und dann hat man das hier relativ kurzfristig umgebaut. Ja, wir haben Adam Cole dann auch, wenn wir dazu kommen, ja kurz auch vor Publikum gesehen, sehr emotional. Also derzeit nur Spekulationen. Wir wissen ja, er hatte 2022 eine sehr, sehr schwere Gehirnerschütterung. Das war ja auch damals Thema bei dieser Reality-Show von AEW. Hat er das sehr, sehr lange gebraucht, sozusagen, um wieder eine Ringfreigabe zu bekommen. Konnte er teilweise nicht fliegen, konnte teilweise nicht mal Auto fahren, also wirklich sehr, sehr schlimm. Dann natürlich die schwere Knöchelverletzung nach dem, ja, eigentlich mitten im Highlight des Programms mit MJF. Und jetzt halt wieder etwas, das halt, ja, wo er gemeint hat, möglicherweise sogar das Karriereende bedeuten kann. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ist das wieder eine Gehirnerschütterung, ist das irgendwie ein Problem mit dem Nacken, mit der Wirbelsäule, hat es irgendwelche anderen medizinischen Hintergründe, werden wir möglicherweise zu gegebener Zeit erfahren, aber ist natürlich sehr, sehr bitter für Adam Cole, den Wrestler, den Menschen. Und ich glaube, du hast ihn auch mal kennengelernt. Ich habe den ja mit 21 habe ich den das erste Mal bei der WXW gesehen, 2011. Und ja, war immer einer der absolut nettesten, offensten Wrestler, mit denen ich mich unterhalten habe. Also auch das natürlich sehr, sehr bitter für ihn.
Absolut tragische Geschichte, ne? Also jemand, der wirklich von dem Verletzungspech verfolgt ist, jetzt natürlich, wie gesagt, wir haben keine Hintergründe. Wir wissen nur, dass er eben gesagt hat, er fühlt sich nicht wohl, er fühlt sich krank quasi. Da gehen natürlich dann schon so ein bisschen die Alarmglocken an. Ich will aber jetzt hier gar nicht spekulieren, was es sein könnte. Ich glaube, das Einzige, was man da sagen kann, alles Gute, Adam Cole, auf deinem Genesungswege und egal in welcher Form er uns da hoffentlich auch beim Wrestling erhalten bleiben wird, hoffen wir erstmal, dass er wieder gesund werden wird, weil er hat wirklich eine ganz, ganz schlimme Reihe an Verletzungen hinter sich gehabt. Jetzt das eben auch noch obendrein. Und du hast es richtig angesprochen, wir werden gleich noch drüber sprechen, auch diese kurze Promo, die er da im Ring gehalten hat, wo er auch wirklich Tränen vergossen hat und sehr emotional gewesen ist. Nicht schön, das alles, aber kommen wir gleich auch nochmal zusätzlich drauf zu sprechen. Gehen wir erstmal dann hier in die Zero Hour rein, weil da haben wir dann auch schon einige Namen, die ich gerade eben auch schon genannt habe. Die Show wurde ja wrestlerisch eröffnet mit einem 8-Man-Tag-Team-Match. Wir haben die Sons of Texas gesehen hier mit Dustin Rhodes und Sammy Guevara sowie Marshall und Ross Van Erich. Und das Besondere war, dass die hier auch noch von Kevin Van Erich noch begleitet worden sind. Also hier halt sehr viel Lokalkolorit, sage ich einfach mal. Die trafen auf Shane Taylor Promotions, also Shane Taylor, Lee Moriarty, Carly Bravo und Captain Sean Dean. Anthony Ogogo war mit dabei und Trish Adora ebenfalls. Gut, das war das kürzeste Match auf der Card. Es waren knapp 7,5 Minuten. Da war jetzt nicht so viel, was man da machen konnte, sind wir mal ehrlich. Ganz kurze Isolationsphase, meine ich, von Ross Van Erich, der dann hier ein bisschen durchgeknetet worden ist, aber auch nicht wirklich. Ich glaube, was man hier noch erwähnen muss, dass Anthony Ogogo und Kevin Van Erich außerhalb des Rings aneinander geraten sind und dann kamen noch Wyatt und Wayne Rhodes mit dazu. Markus, ganz kurz, weil ich war auch ein bisschen verwirrt. Wer sind die beiden Rhodes-Brüder? Die Kommentatoren haben immer nur gesagt, ja, das sind die Enkel von Dusty Rhodes. Und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, so, okay, zu wem gehören die denn jetzt eigentlich? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen helfen.
Genau, also das sind sowohl die Neffen von Dustin als auch von Cody Rhodes, sind die Söhne, ich glaube, von der ältesten Schwester von den beiden. Also Dustin und Cody sind ja Halbgeschwister. Und ich glaube, Dustin und ich glaube, diese älteste Schwester haben gemeinsame Eltern. Ich glaube, die jüngere Schwester und Cody haben gemeinsame Eltern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich glaube, von der älteren Schwester sind das die Söhne, die ja auch schon, die sozusagen bei Dustin Rhodes auch trainieren. Gibt es, glaube ich, auch. Also Dustin Rhodes hat eine Wrestling-Schule und ich glaube, da gibt es auch auf YouTube deren Debüt zu sehen. Also die sind schon ein paar Mal, ich glaube, man hat sie auch schon mal irgendwo bei einer Show kurz gesehen. Aber die sind hier sozusagen, ja, Kevin Van Erich eigentlich zur Seite gekommen. Der hat sich dann außerhalb des Rings mit Anthony Ogogo angelegt. Und dann sind hier plötzlich die beiden Rhodes-Brüder sozusagen der nächsten Generation aufgetaucht. Und ja, Anthony Ogogo hat dann ein bisschen wieder zurückgesteckt.
Genau, und schlussendlich endete das ganze Ding dann hier eben auch mit sehr vielen Clawholds im Ring. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, welche Clawhold jetzt da am Boden gezählt worden ist, aber es gab quasi von allen Mitgliedern der Sons of Texas, inklusive auch Kevin Van Erich gegen Anthony Ogogo, gab es Clawholds inklusive Pin und das führte dann eben hier zum Sieg in einem, ich sag mal, Crowdpleaser-Opening-Contest, dass du die Leute quasi in die Halle geholt hast, noch ein bisschen Lokalpatriotismus mit den Van Erichs und auch natürlich mit Dustin Rhodes mit reingebracht hast, das ist dann schon ganz nett gewesen.
Genau, man muss ja auch sagen, die Van Erichs in den 80er Jahren in Texas ja absolute Superstars, also wirklich so, ich sag mal, auf Boyband-Niveau. Und ja. Für die paar Jahre, wo die halt wirklich aktiv waren, gab es in Dallas und Umgebung nichts Größeres als die Van Erichs. Und da hat man natürlich, also auch die Söhne haben es ja kürzlich angesprochen, auch Kevin Van Erich jetzt sozusagen unter EW-Vertrag. Und das hat man hier natürlich ausgenutzt, sozusagen mit denen, ja, das Publikum ein bisschen auch zu beglücken und zu bespaßen. Und das hat sich ein bisschen durch die Show gezogen. Also das war ja nicht das einzige Mal, dass hier, ja, texanische Eigengewächse den Sieg geholt haben.
Ja, und letztlich ist es dann eben auch kein Wunder gewesen, dass zum Beispiel Dustin Rhodes und auch Sammy Guevara hier nur so ein bisschen Dienst nach Vorschrift gemacht haben, sage ich mal. Die mussten ja hinterher nochmal ran. Und das ist ja dann auch schon deren drittes Match am Wochenende gewesen, weil die ja auch noch bei Supercard of Honor gewrestelt haben. Also die waren da reich beschäftigt. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass dieses Match vielleicht länger gegangen wäre, wenn es nicht noch diesen Four-Way gegeben hätte. So passt das eigentlich. Das war nett anzuschauen, mehr aber auch nicht. Gehen wir weiter zum nächsten Match. Da gab es das nächste Multi-Man-Match. Da haben wir nämlich auch wieder einen Eight-Man gehabt. Da haben wir auf der einen Seite die Conglomeration, also Kyle O'Reilly, der jetzt quasi wieder da mit drin gewesen ist. Die haben einfach wieder dazu rekrutiert, obwohl er bei Paragon ja eigentlich ist. Der gemeinsam mit Hologram, Tomohiro Ishii und natürlich Big Boom AJ, begleitet von Big Justice und dem Rizzler. Ich rolle ein bisschen mit den Augen, wenn ihr das hier bei YouTube seht. Und die trafen auf die Don Callis Family, vertreten durch El Hechicero, Lance Archer, Rocky Romero, Trent Barretta. Auch hier ging es ein bisschen heiß zur Sache, sage ich mal. Gerade gegen Ende des Matches gab es ja dann eine Konfrontation hier mit der Don Callis Family und den beiden Jungs draußen, also Big Justice und The Rizzler. Und da hat es ja sogar Trent gewagt, hier den Big Justice wegzuschubsen, und das hat dann den Papa, den Big Boom, hier auf den Plan gerufen, der dann erzürnt gewesen ist und ja, schlussendlich dann auch ja hier den Sieg eingefahren hat für sein Team. Wie stehst du eigentlich zu dieser Fraktion mit Big Boom und Big Justice und dem Rizzler?
Ja, also ich sag mal, wenn es hier ein bisschen Publicity außerhalb der Wrestling-Bubble bringt, warum nicht? Also ich habe dann auch gegen Ende hin, als die Card zu Ende ging und das Saturday Night's Main Event schon lief, habe ich da ja auch parallel zumindest ohne Ton den Stream mitlaufen lassen, falls da irgendwas Aufregendes passiert wäre. Und da hatten wir auf der anderen Seite ja Jelly Roll und Logan Paul, also die Influencer und natürlich auch Musikstars, die tauchen natürlich auf. Zu Big Justice bin ich einmal gespannt, ob der auch irgendwo mal im Ring landen wird. Also der ist ja mittlerweile, glaube ich, größer und breiter als zumindest Rocky Romero das war.
Hat auch ein Spear gezeigt, gegen Trent übrigens, ne?
Genau, hat dann gegen Ende hin auch, der wurde sozusagen ja mit einem Facepalm umgeworfen. Ja, der Rizzler, beim Rizzler denke ich mir immer nur, dass das arme Kind, ich weiß nicht, ob der langfristig so viel Freude haben wird mit seinem Gewicht.
Also, der ist halt 9, ne? Das darfst du auch nicht vergessen, der ist 9.
Ja, wenn du in jungen Jahren halt schon so aussiehst. Weiß nicht, ob das der Gesundheit sehr förderlich ist, aber vielleicht ja, verwächst sich das noch in der Pubertät dann. Ansonsten, es war jetzt natürlich wrestlerisch nicht wahnsinnig aufregend, jetzt mit Ausnahme von, wenn jetzt zum Beispiel hier ein Hechicero auch mit einem Hologram oder ja, Tomohiro Ishii mit Lance Archer im Ring war, dann hatten wir dann natürlich ein paar Spots. Aber es ging natürlich ganz klar hier auch um Big Boom, AJ, und wie gesagt, es gab dann auch gegen Ende hin den Spear von Big Justice. Und die Powerbomb, den Powerboom gegen Barretta. Und am Ende gab es dann noch den Powerboom gegen Rocky Romero für den Sieg.
Ja, deswegen auch hier, das war unterhaltsam, aber auch nicht mehr, nicht weniger. Auch das kein Match, was man unbedingt gesehen haben muss, aber was vielleicht so ein bisschen Lust auf mehr macht. Was dann größere Bedeutung gehabt hat, war natürlich dann das Tag Team Match, was wir als letztes Match hier in der Zero Hour gehabt haben, FTR. Und treffen ja auf die Outrunners. Und das war tatsächlich das wrestlerisch beste Match, was wir in der Zero Hour gesehen haben. Auf jeden Fall auch das mit der größten Bedeutung. Eine Geschichte, die sich ja zumindest zu Beginn so ein bisschen durchgezogen hat, war die Sache, dass sich ja Tobo Floyd hier bei einem Bump aus dem Ring, da ist er rausgestoßen worden, quasi ist unglücklich auf dem Apron gelandet, hat sich am Knie verletzt, und dann haben die FTR ihn erstmal versucht zu bearbeiten, isolieren, also dann den Hot-Tag geschafft hat, musste dann Truth Magnum ganz viel alleine stemmen, war dann auch lange Zeit quasi alleine unterwegs. Ehe es dann am Ende natürlich diese übliche Chaosphase gegeben hat und ja, schlussendlich dann FTR hier mit einem schmutzigen Einroller, nachdem sie vorher wirklich auch alles probiert haben, dann auch gewinnen konnten. Ich finde, das war ein solides Match, auch wenn ich finde, dass die Crowd war hier nicht wirklich drin in dem Kampf, und es hat mir so ein bisschen an Dramatik gefehlt tatsächlich. Wie ging es dir da?
Ja, das war ja auch ein Rematch von, ich glaube, von Collision von vorletzter Woche. Das war ja wirklich ein absolut fantastisches Match. Das war auch sehr gut, war nicht ganz auf dem Niveau. Es ging natürlich, glaube ich, in erster Linie darum, dass man jetzt diese Fehde auch abschließt, dass man hier FTR nochmal auf der Karte hat. Und die haben ja auch ein bisschen später, hat er ja noch Stokey Hathaway noch angekündigt. Also FTR werden hier auch beim Tag Team Titelmatch sozusagen am Kommentatorenpult sitzen. Und zuletzt hatten wir auch das Eight-Man eben mit der Patriarchy. Das heißt, da war schon so ein bisschen klar, die werden hier nochmal eine Rolle spielen. Und ja, die haben ja natürlich einerseits gewonnen, denke ich mal, weil man die vielleicht auch ein bisschen Richtung Tag-Team-Szene, Tag-Team-Titel-Szene verschieben wird. Und natürlich, da werden wir dann später noch drauf kommen, weil die natürlich auch ein ganz großes Match jetzt, ja, bald in ihrer unmittelbaren Zukunft haben, sagen wir mal so.
Ja, was ja auch schon der längere geplant gewesen ist, kann man gleich drauf zu sprechen, aber auch das hier, das war solide. Was mich persönlich ein bisschen gestört hat, ist, dass am Anfang diese Verletzung von Tobias Floyd so eine massive Rolle eingenommen hat und er es auch echt gut verkauft hat. Und am Ende hat es keine Rolle mehr gespielt. Dann war es irgendwie was ganz, ganz anderes und die Verletzung war vollkommen vergessen. So, das fand ich ein bisschen bitter. Das hätte man, wie ich finde, besser verkaufen können. Genau. Naja,
ganz kurz vielleicht noch zu Zero Hour selbst. Also nicht, wer jetzt sagt, ich gucke mir nur die Matches an, es gibt nicht komplett durch. In der ersten Hälfte gab es zwei, meiner Meinung nach, sehr, sehr gute Segmente. Das eine war nämlich hier Renee Paquette, die natürlich auch jetzt diesmal ein bisschen mehr Partei für ihren Mann ergriffen hat. Also die war jetzt, ja, eigentlich seit letztem Jahr hat die das zwar immer wieder mal ein bisschen angedeutet, dass sie natürlich die Frau von John Moxley ist, aber das hat man nie so wirklich in der Storyline groß thematisiert. Und jetzt hat man das sehr geschickt gelöst, nämlich die beiden, die im Auto offenbar zur Show anreisen oder bei sich daheim irgendwo unterwegs sind, weil sie hat noch hinten den Kindersitz im Auto und wo sozusagen, ja, Renee ihren Mann nicht wirklich interviewt, aber wo man sozusagen Zeuge eines Gesprächs dieser Eheleute werden und wo sie ihn halt natürlich auch fragt, was ist eigentlich dein Problem mit den Hangman, und wo John Moxley auch so ein bisschen sich erklärt und sagt, ja, der Hangman, ich mag den nicht, weil das ist für die Fans eine Identifikationsfigur und ich kann mich mit dem nicht identifizieren. Und er sagt eben, also ich bin nicht irgendwie Champion, weil ich das sein will, sondern für mich ist das eine Bürde, eine Pflicht und ich mache das, und sonst ist da halt niemand entsprechend dafür bereit. Und das ist auch Renee Paquette natürlich, also die ja auch eine fantastische Performerin ist, die ja auch sagt, ja, Hangman hat gesagt, er wird seine Familie hier nicht zur Show bringen. Ich muss mir das aber angucken. Also ich muss auch ein bisschen an meine Situation denken. Ich sehe dich da quasi hier in dieser Schlacht wahrscheinlich wieder blutend. Ja, und John Moxley räumt dann auch ein, ja, das ist eben so. Also das ist quasi, damit muss ich klarkommen. Fand ich sehr gut, und es gab dann sozusagen als Gegenstück auch noch ein Sit-Down-Interview mit Jeff Jarrett und Hangman Adam Page, wo ja auch Jeff Jarrett ein bisschen angedeutet hat, die Geschichte zwischen den beiden, dass er da auch Respekt für Adam Page entwickelt hat und auch Adam Page, der sozusagen ein bisschen erklärt, warum er den Titel holen will. Also das waren zwei, finde ich, sehr, sehr starke Segmente, die könnte man sich angucken, wenn man zu den 6-Stunden-Show noch ein bisschen Zeit findet.
Ja, noch so ein bisschen Story-Futter. Was halt auffällig ist, dass man gerade eben mit Renee Paquette so ein bisschen Fiktion und Realität quasi so ein bisschen zusammenbringt. Das hat man in der Vergangenheit nicht ganz so stark gemacht. Jetzt hat man es hier ein bisschen stärker betont. Kann natürlich auch interessant für das Character-Development von John Moxley werden in den kommenden Wochen und Monaten. Müssen wir mal abwarten, ob man das dann noch stärker mit einbaut. Ich würde sagen, dann kommen wir aber hier zur Main-Card, weil, wie gesagt, es gab viel, viel Wrestling hier zu sehen, und die Show startete mit dem Match um die AEW Trios Championships. Das Match ist ja diese Woche quasi mit noch auf die Card genommen worden. Da treffen also die Ops, das sind Samoa Joe, Powerhouse Hobbs und Katsuyori Shibata auf die Herausforderer. Das sind die Death Riders, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta und den Mercenary, also der Söldner Gabe Kidd, der ja so... Er ist ja nicht offiziell eigentlich aufgenommen worden, er ist ein Faktotum, so der da mitschwingt, ne? Aber er war auch beim Main Event da mit dabei. Ja, und hier muss man erstmal sagen, am Ende doch eine deutliche Titelverteidigung für die Ops an der Stelle. Match kurz knapp gehalten, anfangs die Ops sehr dominant, haben ja ordentlich Wheeler Yuta verkloppt, auch gerade in Samoa Joe mit den Chops. Weißt du, dieser eine Chop, den er da in der Ecke einfach an Wheeler Yuta auf den Nacken gekloppt hat, wo die Crowd einmal laut aufgeschrien hat. Aber schlussendlich hat man es dann eben so gemacht, dass Gabe Kidd hat Joe abgelenkt. Dadurch ist dann quasi Joe attackiert worden hinterrücks, und Death Riders haben dann eine Chance bekommen, um hier Joe zu isolieren für eine gewisse Zeit, ehe dann der gute Powerhouse Hobbs hier reinkam. Da hat sich dann Joe vorher wieder losgelöst quasi, konnte sich von Claudio Castagnoli, der im Ring gewesen ist, befreien. Und dann ging es eigentlich ordentlich zur Sache. Markus, wie hat es dir hier gefallen? Was war für dich so hier die prägende Gestalt hier im Match vielleicht auch?
Was mir sehr imponiert hat, war der eine Spot, weil du Powerhouse Hobbs angesprochen hast, Doomsday Device. Also er war sozusagen hier auf den Schultern von Claudio Castagnoli. Wheeler Yuta wollte hier den Close Line springen und dann hat er hier sozusagen auf den Schultern Wheeler Yuta abgefangen und einen Power Slam gezeigt. Das hat eine sehr große Reaktion gezogen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, wir hatten ja so von den Paarungen her, wir hatten ja Gabe Kidd und Shibata. Und Shibata war ja der Trainer von Gabe Kidd im LA Dojo. Also auch da gibt es ja eine längere Geschichte. Ja, war ein solides Match. Die Ops haben entsprechend hier dann verteidigt. Also es gab den Muscle Buster gegen Wheeler Yuta. Was mich ein bisschen, wo ich mir nicht ganz klar, oder wo ich eigentlich dachte, dass er wieder zurückkommen wird, ist Hook. Den haben wir ja kurz mal gesehen. Der ist ja offenbar auch jetzt wieder nach seiner Gehirnerschütterung soweit fit. Hat hier aber keine Rolle gespielt. Vielleicht, weil man gedacht hat, man bringt eher an anderer Stelle auch schon Leute zurück. Ob es auf jeden Fall weiterhin Champions, also auch hier ist die Frage, gegen wen die dann vielleicht auch bei Forbidden Door in den Ring steigen werden, ob sich da irgendwo ein Trio aus Japan findet. Klammer auf, lass es bitte nicht House of Torture sein. Aber ich sag mal, die größten News in dem Match, die kamen eigentlich nach dem Match und hatten natürlich auch Implikationen für den Main Event.
Genau, da haben dann die Death Riders nochmal zur Attacke angesetzt und haben dann hier die Champions nochmal angegriffen. Es gab einen Piledriver von Gabe Kidd, es gab den Neutralizer von Claudio. Auch Wheeler Yuta hat mit dem Stuhl zugeschlagen gegen Powerhouse Hobbs. Vor allem aber hat man dann hier Samoa Joe erstmal aus dem Geschehen rausgenommen in der Attacke, die wir zuletzt auch schon häufiger gesehen haben. Da hat nämlich Claudio Castagnoli den Kopf und den Nacken von Samoa Joe hier im Stuhl eingeklemmt und ist dann einmal von oben drauf getreten. Und ja, der gute Joe musste dann auch abtransportiert werden. Und das war auch ein eindeutiges Zeichen, nämlich, dass wir die Ops nicht im Main Event sehen werden, weil die sind jetzt erstmal fertig und müssen ihre eigenen Wunden lecken. Wir haben ja so ein bisschen, also das haben David und ich im Preview-Podcast ja auch gemacht, wir haben eigentlich spekuliert, dass hier auf jeden Fall die Ops mit rauskommen würden. Und das hat man jetzt eigentlich schon relativ clever gemacht, weil du dadurch gleich zu Beginn schon mal so ein großes Fragezeichen gehabt hast, so, oh, wenn die Ops nicht dabei sind, wer bleibt denn dann noch übrig, um hier Hangman Adam Page zu unterstützen, weil das die Death Riders attackieren würden im Match zwischen Mox und dem Hangman. Das war ja eigentlich klar. Ich finde, das hat man hier ganz gut gemacht, dass man direkt schon kleine Brotkrumen Richtung Main Event gelegt hat. Das mochte ich.
Genau, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie das irgendwo im Kommentar dann später erwähnt haben. Sie haben gesagt, sie werden sozusagen hier ein Update geben bezüglich Samoa Joe, weil ich glaube, man hat hier nicht irgendwie, weil die anderen beiden wären ja theoretisch wahrscheinlich noch da gewesen. Und ich kann mir jetzt nicht darin glauben, ob man vielleicht irgendwie gesagt hat, die sind jetzt mit Joe mit ins Krankenhaus gefahren und sind deswegen vielleicht nicht da. Aber man hat hier auf jeden Fall mal den gefährlichsten der drei unter Anführungszeichen hat man hier mal außer Gefecht gesetzt und hat die halt schon mal die Ops aus dem Spiel genommen für den Main Event, ganz genau.
Ja, und dann ging es weiter mit dem Casino Gauntlet Match der Männer und das war auch ein langes Ding. Ne? Weit über eine halbe Stunde ging das mit insgesamt, glaube ich, 14 Teilnehmern, hattest du, glaube ich, durchgezählt. Naja, 14 Teilnehmer insgesamt, unregelmäßige Abstände, die wir gehabt haben. Das gehört ja auch zum Casino-Gauntlet-Match dazu. Und den Start haben hier, wie wir es ja auch schon gewusst haben, Mark Briscoe und MJF gemacht. Du wolltest gerade irgendwas sagen, Markus, ich wollte dich nicht über Mut fahren.
Nein, alles gut. Also tatsächlich nicht. Genau, die beiden haben begonnen. Ja, wir hatten, ich sag mal, für ein Casino-Gauntlet-Match relativ wenige, ich sag mal, wirkliche Überraschungsteilnehmer. Also in Wahrheit eigentlich hier nur einen. Aber ja genau, 14 Personen waren es dann im Endeffekt, die in diesem Match Platz gefunden haben.
Genau, wir können ja mal so ein bisschen durchgehen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle Phasen so en Detail besprechen, weil es ist ähnlich wie bei einem Rumble eigentlich fast gewesen, dass es kam ein neuer Mann rein und der hat dann sehr oft für ordentlich Trubel gesorgt und dann auch ein bisschen für kleinere Geschichten, aber es waren auch sehr schnell wieder vergessen. Ne? Wir haben dann als Nummer 3 einen Ricochet gehabt, der hat sich erstmal so ein bisschen mit einem MJF hier zusammengetan gegen Mark Briscoe. Nummer 4 war dann Bandido, der dann aber auch dafür gesorgt hat, dass ein MJF sehr schnell diese Allianz mit Ricochet wieder aufgebrochen hat und dann hier sehr stark im Fokus stand. Nummer 5, Konosuke Takeshita, da hat man ein bisschen dieses Titelmatch bei Supercard of Honor wieder aufgegriffen, also die Fehde mit Bandido. Ich muss dazu sagen, ich habe das Match noch nicht gesehen. Soll sehr, sehr gut gewesen sein, glaube ich, auch bei den beiden Teilnehmern, die wir gehabt haben, aber leider noch nicht die Zeit gefunden. Wovon ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht gewesen bin, wo ich mir mehr von versprochen habe, ist, was die mit Einbeziehung von einem Mystico angeht, weil das ist ja schon eine große Fehde gewesen, Markus, zwischen ihm und MJF. Und A, Ich glaube, man hätte den Text vom Theme von Mystico einblenden sollen, damit die Leute mitsingen konnten, weil das ist ja das, was wir von dem Event aus Mexiko gehabt haben, wo die alle mitgesungen haben. Und das hattest du hier leider nicht so stark. Und ich finde auch, dass diese Fehde von MJF und Mystico, die ist hier ein bisschen hinten übergefallen im weiteren Verlauf des Matches. Wie hast du es gesehen?
Ja, also das hat man jetzt, sag ich mal, in Mexiko deutlich stärker aufgebaut. Also MJF hatte zuletzt auch bei MLW hier Mystico attackiert vor ein paar Wochen. Und ja, also es war ein bisschen klar, MJF hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, Bandido gerade wollte er in den Salt of the Earth oder so nehmen. Und dann kam halt hier der Nächste und es war relativ klar, dass das hier Mystico sein wird. Und ja, also die Crowd in der Arena Mexiko war da deutlich textsicherer bei dem Theme. Genau, in Texas war das irgendwie ja nicht so der Fall. Und Mystico hat natürlich hier erstmals MJF zwar attackiert, aber ich bin bei dir, der war dann irgendwie, wir hatten ja wirklich dann phasenweise, wo nur 2-3 Leute im Ring waren und alle anderen lagen da irgendwo so draußen rum. Und ja, Mystico habe ich irgendwann mal auch geguckt, der lag dann so beim Announce-Table und also der hat hier sicher irgendwie 10 Minuten Pause gemacht.
Ja, da war ich wirklich enttäuscht. Hier, dieser Übergang, als dann Mystico reinkam, da hat MJF versucht, Bandido die Maske abzunehmen und das hat natürlich dann passt ja dann auch thematisch, ne, weil MJF hat Mystico die Maske abgenommen und dass er dann genau dann in dem Moment reinkommt, wo MJF hier dem anderen Luchador die Maske abreißen möchte, ja. Wir hatten ja auch noch hier einen schönen Moment dann nach dieser Mystico-Phase, nenne ich es einfach mal, wo es ja diesen La Mystica Armbar gegen MJF geben sollte und Mark Briscoe rennt dann einmal außen um den Ring rum, das fand ich auch sehr lustig, um auf der richtigen Seite rauszukommen und kurz bevor MJF austappt, kommt er in den Ring gerutscht und hält den Arm quasi oben, nur um ihn dann selber in den Armbar zu nehmen und ehe dann, ich glaube, ein Takeshita war es, reinkam und den Safe gemacht hat. Ja, weiter ging es mit dem Josh Alexander, der kam rein, hat Leute durch die Gegend geworfen, wie sich das gehört.
Hat natürlich auch mit Takeshita da zusammengearbeitet.
Genau.
Also wir hatten dann zwei Leute und ich aus einem Stable dabei, die haben dann eine Zeit lang auch das Match ziemlich dominiert.
Genau, dann zwei, ich sag mal, kleinere Teilnehmer mit dem Anthony Bowens und Roderick Strong. Beide schön, sie zu sehen. Auch da ein paar coole Aktionen dabei. Also vor allem auch die Suplessen, die wir dann da gehabt haben von Josh Alexander und dann auch die ganzen Combo-Aktionen, die wir hier gehabt haben. Das war alles flott und so, aber ich weiß nicht, wie es bei dir war, Markus, aber ich hatte irgendwann einen Punkt in dem Match, wo ich gesagt habe, so, boah, Leute, jetzt get to the point. Ich fand, es war halt viel schönes Rumgecatche, aber mir hat hier der rote Faden gefehlt. Geht dir das auch so? Und das hat sich durchgezogen. Also auch als hinterher, Nummer 10 war dann Brody King, Nummer 11 war das die einzige Überraschung eigentlich hier im Match, das war eine Juice Robinson, der zurückgekommen ist, plötzlich ohne Bart und ohne Charisma. Aber mir hat hier der rote Faden gefehlt. Man hat so ein bisschen versucht, mit Mark Briscoe und MJF das aufzubauen, aber auch das nicht so richtig. MJF und Mystico hat gar keine Rolle mehr gespielt. Fand ich ein bisschen zäh. Und dafür, dass es auch 34 Minuten ging, habe ich mir zwischendurch gedacht, boah, jetzt 5 Minuten mehr hätten dem Match nicht geschadet. 5 Minuten weniger hätten dem Match nicht geschadet, so rum.
Ja, also man hat halt auch wahrscheinlich ein bisschen weniger überraschende Personalreserven jetzt. Ich hätte vielleicht noch mit einem Jay White gerechnet, aber der dürfte halt noch nicht fit genug sein. Weil wenn ich ans letzte große Casino Gauntlet zurückdenke, eben bei All In letztes Jahr in Wembley, da hatten wir halt zwei große Momente. Da hatten wir einerseits das Debüt von Ricochet, dann hatten wir diese überraschende Rückkehr von Nigel McGuinness. Und das hat dort natürlich für ordentlich Stimmung gesorgt. Und ich meine, es war dann noch Jeff Jarrett, war, glaube ich, auch mit drin, wo es noch diese Storyline gab. Der will noch den letzten Titelshot haben. Also das hatten wir dann nicht. Wir hatten zwar wahrscheinlich wrestlerisch fast das bessere Match mit diverseren Leuten, aber ich bin bei dir, also die ganz große, der rote Faden, die Storyline, so irgendwie schafft es der eine, der unbedingt den Titelshot will, irgendwie noch den zu bekommen. Das hatten wir nicht. Was wir schon hatten, ist, wir hatten einerseits die Gates of Agony, die dann eingegriffen haben für Ricochet. Die Allianz hat sich ja zuletzt auch schon letzte Woche ein bisschen abgezeichnet. Und auf der Seite von Juice Robinson dann auch längere Zeit nicht gesehen, hier zurückgekehrt, der Gun Club, also die S-Boys, die ehemaligen, die dann hier auch mit den Gates of Agony aus dem Stadion rausbrawlen, also hier wieder sozusagen für klare Fronten sorgen.
Ja, die Bang Bang Gang ist wieder zusammen sozusagen. Wie gefällt dir Juice Robinson ohne Bart? Weil ich glaube, die ganze Crowd war komplett verwirrt. Andere Haarfarbe, der hat vorher so etwas blondbraune Haare gehabt, jetzt hat er schwarze Haare gehabt. Ganz andere Gier, kein Bart, keine Sonnenbrille. Warum?
Ja, vielleicht hat er seinen Charisma-Anteil seiner Frau abgegeben, Toni Storm. vielleicht haben die nur so gemeinsames Charisma und es bekommt immer der es gerade am dringend braucht, die ganze Ladung. Nein, also ich war auch ein bisschen, wie sagt man es auf Deutsch, underwhelmed. Also hat jetzt nicht so den ganz großen Eindruck hinterlassen, weil das war ja sonst immer so ein kompletter Psychopath, der irgendwelche verrückten Dinge gemacht hat, inklusive irgendwelche Sprüche in die Kamera und sonst was, gab es jetzt hier irgendwie gar nicht.
Ja, ich fand's schade. Also irgendwie, ich habe mich an WrestleMania 8, an den Warriors zurückerinnert gefühlt. Weißt du, ist das wirklich der Juice Robinson oder ist Juice Robinson sonst irgendwie abhanden gekommen? Egal. Nee, ich finde das. Da muss man sich auch überlegen, wie man da zurückkommt. Und das ist doch kein Look. Schwarze Singlet, die lange Hose, schwarze Haare, kein Bart mehr. Gar kein Auftritt, gar keine Präsenz mehr. Der hat doch vorher seinen Charakter gefunden gehabt. Und jetzt ist er halt 0815 wieder. Ich bin gespannt, was man mit dem macht, weil auch die Crowd, die hat sich kurz gefreut. Und da hast du gemerkt, okay. Und das war's dann eben auch. Das fand ich echt ein bisschen bitter. Kota Ibushi war da. Das hat mich gefreut, weil ich gerne Kota Ibushi sehe. Der hat dann da munter seine Kicks verteilt, hat alle mit den Frontkicks umgenockt, außer Brody King. Der hat das nämlich weggesteckt, weil er großer, böser Brody King ist. Ja, nächster Mann war dann Beast Mortos, den wir hier gehabt haben. Und dann gehen wir auch schon langsam so in die heiße Phase. Da gab es ja auch wirklich diesen geilen doppelten Suplex, wo quasi Bandido diesen Rollover-Suplex zeigen wollte.
Den 21-Plex gegen Ricochet.
Genau. Und dann noch Takesh da von hinten kam und dann hat er quasi beide German-Suplex sozusagen. Ja, das war nett anzuschauen. Also da war dann wieder gute Action dabei. Nummer 14 war dann Max Caster und dann gehen wir auch langsam so in Richtung Zielgerade, Markus. Und letztlich haben wir dann hier den Mann als Sieger gehabt, den viele erwartet haben, wir auch. Und auch auf eine Art und Weise, wie es eben eigentlich für den Charakter MJF zutreffend ist, oder?
Genau, also es gab dann im Prinzip, es gab noch einen Froggy Bow von Mark Briscoe zwischendurch. Max Caster oder Anthony Bones hat dann noch Max Caster davon abgehalten, dass der überhaupt sozusagen in den Ring reinkommt. Und dann gab es im Ring den J-Driller von Mark Briscoe gegen Roderick Strong. Und ja, plötzlich war hier MJF da, hat Briscoe aus dem Ring geworfen und hat sozusagen hier den Pin gestohlen. Was mich ein bisschen verwundert hat, also wir hatten ja jetzt die Gates of Agony, Hurt Business hier keine Rolle gespielt. Also ich habe mir gedacht, die werden da vielleicht noch irgendwann eingreifen und werden sozusagen hier für MJF den Weg ebnen. Aber der hat es jetzt zwar auf MJF-Manier, aber ich sage mal unter Anführungszeichen alleine geschafft, das Match zu gewinnen. Weil auch ein MVP am Kommentar ein bisschen gesagt hat, so ja, also ich bin da zwar ein bisschen angepisst, aber ich kann das wertschätzen, dass man sich hier sozusagen Hilfe von außen holt. Aber ja, Hurt Syndicate hat hier nicht eingegriffen.
Ja, auch so große Comebacks, wie du schon gesagt hast, oder große Debüts haben wir halt diesmal gar nicht gehabt. Das war bis auf Juice Robinson wirklich einfach der Stammkader, den wir hier gehabt haben. Ist auch nicht verkehrt. Nichtsdestotrotz, ich war nicht ganz so begeistert vom Match, wie ich es mir erhofft habe. Sagen wir es mal so. Ich fand, das war okay. Aber okay bei 36 Minuten ist mir ehrlich gesagt nicht genug. Da hätten also wir auch...
Ich muss auch sagen, kommen wir dann später noch dazu, dass das Frauen-Casinos-Gauntlet hat mich deutlich mehr begeistert als die Männerversion.
Ja, geht mir genauso. Das war besser, kommen wir gleich zu. Aber das fand ich wirklich ein bisschen enttäuschend, bin ich ganz ehrlich, und war mir auch zu lang. Ich habe gemerkt, so mit der Zeit, dass dann auch meine Aufmerksamkeit einfach so abhanden gekommen ist, weil da war es ja auch schon danach, ich glaube nach 11 müsste es dann ja schon fast gewesen sein, ne? Also um den Dreh. Nee, das war nicht so ganz so prall, wie ich mir das erhofft hatte. Und da haben wir auch schon einfach bessere Gauntlet-Matches gesehen in dieser Form. Muss man ganz klar hier attestieren. So, weiter ging es dann mit dem Geschehen um die TNT-Championship. Und Markus, da haben wir erstmal dann den Adam Cole hier am Mikrofon gehabt, der nochmal seine Situation erklärt hat. Ja, und auch einfach sehr emotional geworden ist dabei, wo er nochmal so ein bisschen erklärt hat, nach dem Motto, ja, ich bin, seitdem ich 9 Jahre alt bin, habe ich davon geträumt, Pro-Wrestler zu werden. Ich habe überall gewrestelt jetzt. Ich habe quasi das alles erreicht. Und er hat eigentlich nochmal sein Wort vor allem auch an die Fans gerichtet. Er hat mehrfach gesagt, wie sehr er die Fans liebt, die ihn immer unterstützt haben, egal ob in den guten Zeiten oder in den schlechten Zeiten. Und ja, er war sehr emotional, was natürlich dann auch ein deutliches Zeichen dafür ist, wie ernst die Situation hier anscheinend auch für ihn ist. Oder das war so, ich hab mir gedacht, wenn es einfach nur eine kleine Verletzung wäre, dann wäre man nicht so emotional. Dann beärgerst du dich zwar und bist traurig, aber ich glaube, da steckt schon was Schlimmeres hinter. Und mich hat das hier schon mitgenommen und das auch gemerkt, dass die Crowd sehr leise geworden ist und natürlich Adam Cole unterstützt hat. Aber da war schon die Luft erstmal so ein bisschen aus der Veranstaltung raus, emotional, oder?
Ja, genau. Also er hat auch gesagt, er wird auf jeden Fall für längere Zeit ausfallen. Er wollte hier noch nicht explizit vom Rücktritt, vom Retirement sprechen, hat aber auch gesagt, er ist auch gar nicht irgendwie emotional und geistig so auf der Höhe, dass er das gerade irgendwie ansprechen möchte. Ja, Roderick Strong, Kyle O'Reilly dann auch nochmal rausgekommen, auch dann als Daniel Garcia rauskam, gab es noch einen kurzen Moment. Ja, wir haben es zu Beginn gesagt, also natürlich sehr, 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 sehr traurig, sehr, sehr schade. Gucken wir mal, was hier wirklich los ist mit Adam Cole und ja, ob der nochmal den Weg zurück in den Ring findet. Also er hat ja auch mal vor einiger Zeit in einem Interview gesagt, also er ist sehr glücklich bei AEW, er ist sozusagen AEW for life. Also ist natürlich jetzt ein schwacher Trost, wenn du eigentlich ein Wrestler bist, aber ich hoffe zumindest, also wenn es hier irgendwie wirklich gar nicht mehr geht, kann ich mir auch vorstellen, dass ein Adam Cole zumindest backstage langfristig auch eine Rolle haben würde, dass sich da sozusagen auch ein Job finden wird für ihn, aber hoffen wir natürlich, ja, dass die Karriere in irgendeiner Form weitergehen kann.
Er ist auch bitter, ne? Der Mann ist gerade mal 36 Jahre alt. Ne? Der hat sollte der jetzt in seiner Prime sein und quasi ganz oben mitspielen, stattdessen plagt er sich hier mit einem gesundheitlichen Problem nach dem anderen herum. Es ist einfach traurig und bitter und man hat auch die Enttäuschung und die Frustration und auch die Trauer bei ihm wirklich ganz klar ablesen können, auch bei den Worten, die er gewählt hat. Und dass hier auch gleich dieser Wortlaut mit Rücktritt, Karriereende auch hier schon im Raum schwebt, auch das deutet darauf hin, dass es wirklich was Schweres ist. Und dass es dann eben auch kein Storyline ist. Man hat es ja ein bisschen versucht zu verpacken, ne? So nach dem Motto, dass die Verletzungen, die er durch Match von Kyle Fletcher hier davongetragen hat, aber das scheint ja in eine ganz andere Richtung zu gehen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und drücke da Adam Cole einfach nur die Daumen. So, jetzt haben wir das Match gehabt hier um die vakantierte TNT Championship. Kyle Fletcher, natürlich der Favorit hier in dem Match, Daniel Garcia, Dustin Rhodes und Sammy Guevara. Markus, bevor wir jetzt hier zum Match an sich kommen, wir hatten einige Leute auf dem Discord, die gefragt haben, so, warum hat man denn jetzt hier Dustin Rhodes und Sammy Guevara nochmal in das Match reingesteckt, wo die doch schon ein Match haben? Also warum hat man das hier gemacht? Hast du dich das auch zunächst gefragt und hat dann das Ende dieses Matches quasi diesen Schritt gerechtfertigt?
Ja, also ich sag mal, bei mir ist, ich habe sie, glaube ich, auch im Discord dann schon zu oder vor Matchbeginn geschrieben, bei mir ist da relativ schnell, sage ich mal, der Groschen gefallen. Also jetzt hast du jetzt, weil, also wenn wir jetzt davon ausgehen, und ich glaube, sehr viele Leute haben gesagt, es hätte ein Singles-Match geben sollen, hier Adam Cole gegen Kyle Fletcher.
Und nee, dann gegen Daniel Garcia gegen Kyle Fletcher.
Ja, ja, aber ursprünglich
ach so, ja,
Adam,
okay,
Cole,
ja.
Gegen Kyle Fletcher. Und da haben viele ja gesagt, ja, Kyle Fletcher wird sich hier halt den Titel von Adam Cole holen. Und wenn das jetzt hier der Plan gewesen wäre, dann hättest du halt gesagt, okay, Daniel Garcia vertritt hier sozusagen seinen Kumpel auch als ehemaliger Champion, Adam Cole. Du magst hier das Singles-Match und Kyle Fletcher holt das Ding. Dann ist das natürlich sehr traurig für Adam Cole, aber du hättest sozusagen in der Storyline hier oder in dem, was du geplant hast, nichts geändert. Und jetzt ist man hier einen anderen Weg gegangen. Und ab dem Zeitpunkt, wo irgendwie klar war, Dustin Rhodes und Sammy Guevara sind in dem Match, habe ich mir gedacht, dann gewinnt einer von den beiden auch das Ding und man holt sozusagen hier den texanischen Heimatpop und nimmt so ein bisschen die Dramatik raus. So, wir wissen jetzt nicht, was mit Adam Cole los ist, ob wir den noch mal jemals wiedersehen. Wenn dann auch noch Kyle Fletcher gewinnt, dann ist die Luft ja völlig raus. Darum habe ich mir gedacht, einer von den beiden, dachte mir, Sammy Guevara ist ehemaliger Champion, liefert wahrscheinlich langfristig die bessere Matchqualität. Und dann war es aber so, dass ich mir gedacht habe, also Dustin Rhodes, der spricht auch immer davon, er will nochmal einen Titel, er wollte jetzt eigentlich einen Weltmeistertitel nochmal halten, hatte zuletzt gesagt auch, er hat noch einen, ich glaube, Sechsjahresvertrag bei AEW, und im Interview hat er gesagt, am Wochenende unterschrieben und möchte halt sozusagen hier nochmal einen Titel halten. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch das Billigste, was du machen kannst, oder sagen wir mal, mit dem wenigsten Aufwand hier einen Crowdpleaser zu machen, dann gewinnt sozusagen der alte Haudegen Dustin Rhodes hier nochmal den Titel. Und wenn der den in ein oder zwei Wochen wieder verliert an Kyle Fletcher, dann hast du in deiner Storyline eigentlich nichts verloren. Dann hast du hier den großen Moment im Stadion in Texas und langfristig musst du nicht wirklich was ändern. Und ja, genau den Weg ist mir dann auch gegangen.
Auch im Match selber haben die vier hier wirklich versucht, die Crowd wirklich wieder an Bord zu kriegen. Man hat gemerkt, da ist so ein bisschen Luft raus. Natürlich ist es eine schlimme Nachricht gewesen mit Adam Cole, auch mit den negativen Emotionen, die da mitgeschwungen sind. Und die haben ja wirklich alles getan, dass man hier die Emotionen wieder zurückbringen mit spektakulären Aktionen, auch teilweise mit ein bisschen witzigen Aktionen. Also wir haben zum Beispiel, also nicht nur diese Spanish Fly, die wir hier zum Beispiel gesehen haben, auch dieser doppelte Figure Four Leglock, den wir gehabt haben mit Kyle Fletcher, der gegen Dustin und dann eben dann Danny Garcia gegen Sammy. Solche Momente haben wir dann eben gehabt. Wir haben die spektakulären Aktionen gehabt, gerade auch von einem Sammy Guevara, der hier zum Beispiel Springboard Moonsault nach draußen springt oder andere große Aktionen. Und dann so dreiviertel durch das Match natürlich auch diese dreifache Shattered Dreams, nenne ich es einfach mal. Ne? Die Eiertreterei gegen den Kyle Fletcher, wo jeder nochmal durfte und Dustin Rhodes.
Das war ja sehr schön. Also Dustin Rhodes hat sich sozusagen Kyle Fletcher vorbereitet, hat ihn hier in der Ecke schön links und rechts mit den Beinen eingespannt, wollte hier anlaufen und dann kommt hier Daniel Garcia und sagt, nein, jetzt so, warum will jetzt hier Daniel Garcia Kyle Fletcher retten vor dem, ja, sehr unangenehmen Tritt? Und dann sagt er, nein, darf ich bitte zuerst? Dann kommt er, dann will Dustin natürlich weiterkommen, dann kommt Sammy Guevara und sagt, nein, ich möchte auch nochmal. Dann darf hier Sammy Guevara noch und dann darf hier natürlich noch Dustin selbst. Ja, genau, ich glaube, den Spot, den du angesprochen hast, als die, da hatten ja Guevara und Dustin hatten hier Garcia und Fletcher in den Figure Fours und die haben sich dann gegenseitig begonnen zu ohrfeigen. Also genau. Du hattest schon ein paar sehr, sehr schöne Spots, die wieder ein bisschen das Publikum ja auf andere Gedanken gebracht haben.
Ja, genau. Und das ist dann auch die Kunst, ne, dass man die Leute dann wieder in das Match reinbringt und dann quasi auch das vergessen lässt, was vorher nicht so ganz so positiv gewesen ist. Das hat man hier eigentlich ganz gut gemacht. Und dann natürlich auch die Geschichte, die man dann gegen Ende hier erzählt hat. Wir haben natürlich ein Tag-Team hier einfach in diesem Four-Way gehabt mit Dustin Rhodes und Sammy Guevara. Und wir wissen, wenn es um Titel geht, da hört dann nicht nur die Tag-Team-Gemeinsamkeit auf, sondern hört dann auch immer die Freundschaft auf. Und es gab ja dann tatsächlich im Kuddelmuddel erstmal einen Superkick von Sammy gegen Dustin Rhodes. Ja, und dann auch im späteren Verlauf ein bisschen Unstimmigkeiten zwischen den beiden hier, Markus. Ich finde, das hat man auch ganz gut gemacht.
Ja, hat man gut gemacht, aber das ist jetzt nicht so, also ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass jetzt das Damoklesschwert über diesem Team hängt, sondern im Endeffekt, dass es war ja dann so, Garcia hat dann hier Dustin Rhodes noch im Dragon-Tamer, also im Scorpion Deathlock bzw. Sharpshooter gehabt. Und ja, der hat sich dann befreit und hat hier tatsächlich mit einem Small Package Garcia eingerollt und den Titel geholt. Und dann kamen die Van Erics nochmal raus, dann kamen seine Neffen nochmal raus. Alle haben ihm hier gefeiert, gratuliert und im Endeffekt, ja, gab es natürlich auch Sammy Guevara, der ein bisschen angepisst gewirkt hat. Aber im Endeffekt gab es dann natürlich hier auch nochmal den Handshake, die Umarmung. Und ja, zumindest jetzt, 13. Juli 2025, hier Dustin Rhodes nochmal Singles-Champion, TNT-Champion bei AEW, also ich sag mal der Nummer 3 Titel der Männer immerhin. Und ja, dreifach Champion, also ist ja sowohl Ring of Honor Tag Team Champion, Ring of Honor Trios Champion, auch mit den Van Erics. Das heißt, ja, im Moment zumindest noch der am höchsten dekorierte Rhodes im Wrestling. Zumindest wahrscheinlich bis zum SummerSlam. Gucken wir mal, ob er es, das ist vielleicht das Ziel, dass es bis zum SummerSlam-Wochenende durchhält, dass er sozusagen sagen kann, die beiden Rhodes-Brüder haben zumindest in 2 Promotions beide Singles Gold. Gucken wir mal.
Ja, es sei ihm auf jeden Fall gegönnt, ne? Dustin Rhodes, tolle Karriere hinter sich, guter Typ auch einfach und jemand, der in dem Alter auch noch solche Matches bestreiten kann, deswegen da gut ab vor ihm. Ich finde, das hat man auch am Ende schön emotional mit rübergebracht, diesen Pop, dann noch die Familie mit dabei, dass du da wirklich alle Emotionen wieder versammelt hast. Interessant ist hier, Sammy war ja kurz davor noch den Pin aufzubrechen, der war quasi der Letzte, der da gewesen ist, weil Kyle Fletcher war draußen. Aber was vielleicht hier ganz wichtig ist zu sagen, Markus, also Kyle Fletcher war hier nicht an der Entscheidung beteiligt, mehr oder weniger. Der war draußen, der war da ausgeschaltet und entsprechend kann der natürlich jetzt auch sagen, ey, ich habe mich auf ein Singles-Match vorbereitet, ich war draußen, ich habe nichts machen können, ich will mein Rematch haben und ich glaube auch, dass mir die diese Fehde weiter aufbereiten wird, oder wie siehst du das?
Ich denke das auch und vor allem, das ist ja relativ dankbar. Also wenn der jetzt irgendwann den Titel, davon gehen wir mal aus, von, dass es auch er sein wird, sich den Titel von Dustin holt, dann hast du sofort hinten nach, da kannst du hier nochmal sagen, dass Garcia sagt, na Moment mal, ich war auch in dem Match, jetzt will ich nochmal und gibt's auch die Geschichte mit Adam Cole, dann kannst du hier nochmal das Singles-Match gegen Garcia bringen, dann kann Sammy Guevara natürlich sagen, ja Moment mal, du hast hier meinen Tag-Team-Partner ausgeschaltet, ich will jetzt auch, bin ein ehemaliger Champion. Also ich sag mal, zumindest für die Weeklies der nächsten Wochen hast du da genug Material, da hast du zumindest schon mal 3 Titelmatches, die du ganz leicht bringen kannst.
Ja, und wie gesagt, Dustin Rhodes, für mich, mich freut das einfach. Das ist auch einer von den Leuten, die mich quasi meine gesamte Wrestling-Karriere durchbegleiten und die immer interessante Farbtupfer gewesen sind. Ne? Bei dir nicht anders.
Ja, den habe ich das erste Mal wahrgenommen beim Royal Rumble 91 mit seinem Vater gemeinsam gegen Ted DiBiase und Virgil. Dann natürlich Goldust, dann natürlich so ein bisschen die dunklen Jahre, das muss ich auch sagen.
Ja.
Der hat natürlich auch ja sehr viele, sehr viel überwunden. Also der hat wirklich eine schwere Drogensucht überwunden und ja, ist jetzt sozusagen ein bisschen in seinem zweiten Frühling, jetzt natürlich auch mit seinen Neffen als Trainer aktiv und hat sich auch langfristig, also ist ja auch jemand, der hätte wahrscheinlich auch leicht sagen können, okay, ich gehe irgendwie wieder zurück zur WWE, da ist mein Bruder, da habe ich sozusagen einen sicheren Spot, aber hat sich wirklich aktiv dazu entschieden, auch bei AEW zu bleiben, also wir wissen jetzt 6 Jahre nochmal unterschrieben und wenn er das durchhält, dann ist er halt auch einer von denen, der dann in 6 Dekaden tatsächlich aktiv war, das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ja, freut mich natürlich auch für ihn und ich sag mal zusammenfassend nochmal, tut jetzt auch bei AEW nicht wirklich weh,
nee.
Und wirft jetzt auch keine langfristigen Pläne wahrscheinlich wirklich durcheinander.
Ich persönlich war ein bisschen überrascht, als ich das mit diesen 6 Jahren gelesen habe, weil der Mann ist inzwischen 56. Das heißt also, der will bis 62 wresteln oder bedeutet einfach, dass er da quasi bis so lange bei AEW unter Vertrag steht und egal in welcher Rolle, weil ich glaube auch, dass der wahrscheinlich eher eine Position Backstage oder als Trainer oder was auch immer einnehmen wird, oder?
Genau, das hat er, hat das auch im Scrum sehr schön gesagt. Also er ist ja teilweise auch wohl in so einer Art Agent-Rolle, wo er halt auch teilweise mit Wrestlern arbeitet und hat auch gesagt, so teilweise sitzt er dann Backstage mit irgendwelchen Leuten, bereitet gerade irgendwelche Matches vor und dann kommt ein ganz aufgeregter Tony Khan reingelaufen und fragt ihn, ob er sich an irgendein Match von 1991 erinnern kann. Und dann muss er halt sagen so, nein, keine Ahnung, wovon du redest. Nein, also der hat mehrere Rollen und ich denke mal, der wird halt so lange wresteln, wie es halt geht und wie er Lust hat und die restliche Zeit wird er dann halt sozusagen als Agent, Trainer, was auch immer bei AEW einfach eine Position haben und ist ja auch jemand, ja, der ja sehr, sehr viel im Wrestling erlebt hat. Also das ist ja wirklich ein Veteran, der kann dir einerseits wirklich beim Matchaufbau helfen und ich glaube, der kann auch Backstage sehr, sehr viele sinnvolle Dinge tun bei so einer großen Wrestling-Promotion.
Ja. Ja, und der auch alle Stilarten quasi mitfahren kann. Ne? Der hat sich wirklich auch von seinem Wrestling-Stil natürlich über die Jahre immer wieder entwickelt, hat so viel gelernt und hat da auch so viel Profit draus geschlagen, auch was das Storytelling-Image angeht, Character-Work und so weiter und so fort. Wir erinnern uns dann noch alle an das große Match gegen seinen Bruder, gegen Cody bei Double or Nothing damals. Absolut fantastisch, ne? Und er ist ein herausragender Wrestler und das AEW auch gut bedient, solche Leute wirklich dann an sich zu binden, weil die können nur helfen, dass man auch gerade die jungen Leute ja, entsprechend auch das Produkt einschwört und dass man auch gut mit denen arbeiten kann. Deswegen ist das clever, dass man hier einen Dustin Rhodes an Bord behält. An Bord ist ein gutes Stichwort eigentlich. Wir kommen zum Tag Team Match. Will Ospreay und Swerve Strickland treffen auf die Young Bucks. Wir wissen, die Stipulation hier ist, sollten Ospreay und Strickland verlieren, dann dürfen sie für ein Jahr nicht mehr um die AEW World Championship antreten. Sollten die Young Bucks wiederum verlieren, dann sind sie nicht mehr die EVPs und können nicht mehr ihre Macht ausüben und missbrauchen. Und warum habe ich gerade an Bord gesagt? Weil wir haben zum einen natürlich schöne Entrances gehabt hier, da muss man wirklich nochmal drüber sprechen, Special Entrances en masse. Will Ospreay, ganz ähnlichen Entrance, wie wir schon letzten Jahr gehabt haben, durch Assassin's Creed inspiriert, Assassin's Creed Shadows mit ganz vielen Ninja-Kämpfern hier mit Schwertern und auch der entsprechenden Sprachausgabe, das war ganz nett. Swerve Strickland, da hat auch so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, weil da hat natürlich Jojo Offerman, ist die Witwe von Bray Wyatt, muss man sagen, hat Ain't Nobody gesungen. Und da haben auch einige auf dem Discord erst gefragt, so, hä, wieso, was, verstehe ich erstmal gar nicht. Und bin ich ehrlich, habe ich mich auch gefragt. Ich habe Jojo nicht auf Anhieb erkannt, muss ich dazu sagen. Und beim Lied habe ich mir gedacht, ach, das ist ja ganz nett, das höre ich gern, das Lied. Aber warum? Und dann hat irgendwann Excalibur gesagt, ja, übrigens, Ain't Nobody ist das alte Entrance-Theme von einem Swerve Strickland gewesen. Also ich habe dann auch nochmal nachgeschaut online, da gibt es Videos zum Beispiel auch aktuell vom Jericho Cruise, wo er dann eben dazu reingekommen ist. So, ich frage dich gleich, wie die ganzen Entrances gefallen haben, aber man muss jetzt natürlich nochmal zu dem An-Bord-Thema zurückkommen. Die Young Bucks, die Founding Fathers, sind nicht nur zu Fuß hier reingekommen, sondern dann auch auf einer Hebebühne, die als Schiff umkleidet, verkleidet gewesen ist und der arme Justin Roberts musste eine elendlange Proklamation abhalten, die Taz dann abschließend wirklich sehr schön resümiert hat mit Well, At least it was long. Und das passt ganz gut dazu. Wie haben dir hier die ganzen Entrances gefallen, Max? Weil das finde ich erstmal als Einstieg hier ganz wichtig.
Ja, war eine coole Geschichte. Also wir haben ja eine ähnliche Entrance von Will Osborne in der Vergangenheit schon mal gesehen. Der ist ja ein großer Assassin's Creed-Fan und ist ja sozusagen jetzt auch hier mit Ubisoft sponsert da ab und zu mal was. Also mir gefällt sowas und wir hatten das ja in einigen Matches und das ist halt natürlich hier die WrestleMania von AEW. Und da gefällt mir das natürlich sehr gut. Da unterstreicht das nochmal so ein bisschen auch, ja, das große Ganze, wenn es hier die großen Entrances gibt. Und also Jojo, ich dachte zuerst, bevor der Name eingeblendet war, als hier nur die Kamera langsam hingefahren ist, dachte ich hier, das ist hier die Dame von Ricochet, Samantha. Und weil die ja auch eine Sängerin ist.
Mhm.
Und dann wurde aber der Name eingeblendet und habe ich gedacht, oh, also das war so interessant, dass Jojo nicht unter irgendeiner Art von WWE-Deal ist, offenbar. Und dann war es halt irgendwie so, ja, coole Sache. Und also freut mich für sie, weil die wird es wahrscheinlich nicht umsonst gemacht haben. Und das heißt, die hat halt noch ein bisschen für ein bisschen Songsingen nochmal Geld bekommen und kann damit die Familie ernähren. Das ist mal immer eine gute Geschichte. Und es war halt so ein bisschen für mich, wo ich mir dachte, wird jetzt irgendjemand bei der WWE sagen, hätten wir die nicht irgendwie für Evolution holen können, dass die, weiß ich nicht, die Nationalhymne singt oder irgendwas tut? Nein, bei AEW wohl schneller. Den Bezug zum Lied, das habe ich dann auch erst im Laufe der Zeit rausbekommen, was es damit auf sich hat, war natürlich eine schöne Sache auch. Auch der Entrance von Swerve dann hat mir gut gefallen, auch mit dem Outfit. Und ja, die Bugs sind halt einfach fantastische Tarolle, die den Leuten unglaublich gut auf die Nerven gehen können. Und die haben das auch in Interviews gesagt. Also, und man darf das halt nicht vergessen. Also natürlich würde es AEW nicht geben ohne dem Geld der Khan-Familie. Aber das würde es auch nicht geben und auch nicht diesen ganzen Elite-Namen. Und auch All-In in der Form würde es nicht geben, wenn das nicht damals die Bucks und Cody Rhodes halt 2018 als eigenen Pay-Per-View mal gestartet hätten. Also die sind schon gewissermaßen die Founding Fathers, aber die schaffen es halt natürlich, dir das so dermaßen reinzureiben, dass du die halt einfach nur hassen willst. Und es haben auch im Discord ein paar Leute gesagt so, ja, aber dafür gibt es gleich ordentlich auf die Fresse.
Ja, und hier war ja die Geschichte im Match, dass wir quasi mit den Young Bucks eines der besten Tag-Teams aller Zeiten haben und mit Will Ospreay und Swerve Strickland zwei Leute, die jetzt mal sagen, ja, wir sind gut miteinander befreundet und so und wir arbeiten hier zusammen, die aber kein etabliertes Team sind und quasi nur eine Handvoll Male Seite an Seite gekämpft haben. Und da muss ich mal sagen, das hat man hier extrem gut dargestellt, dass hier wirklich sobald die Young Bucks quasi mit ihrer Tag-Team-Maschinerie ins Rollen kommen, dass dann Will Ospreay und Swerve Strickland ein ganz großes Problem haben. Genauso, wenn Will Ospreay und Swerve Strickland im One-on-One sind oder doch mal so auch ein bisschen in den Flow reinkommen, dass die dann das Ruder übernehmen können. Und das hat man gerade auch zu Beginn sehr schnell, sehr klar gemacht, wo dann die Young Bucks wirklich ihre großen Aktionen hintereinander gezeigt haben und ja wirklich auch eine Zeit lang dominant gewesen sind mit ihren schnellen Aktionen. Genauso sind dann Ospreay und Swerve wieder zurückgekommen, nachdem dann irgendwie Ospreay gesagt hat, ey, wir müssen die beide voneinander trennen und die einzeln kriegen. Ich finde, das hat man toll gemacht und die Athletik, die vier hier im gesamten Match, das war für mich auch das Highlight bis zu dem Zeitpunkt hier auf der Card, was alle vier hier an den Tag gelegt haben, wir kommen wahrscheinlich gleich noch auf diese irrwitzige Schlusssequenz zu sprechen, wo unglaublich schnelle Konter, Gegenkonter und ich weiß nicht, was alles gezeigt worden sind. Aber ich habe dieses Match geliebt und das sorgt auch mal bei mir dafür, dass wenn ich richtig im Match drin bin, dann schreibe ich keine Notizen dazu. Sondern dann will ich da einfach nur drin versinken und das war hier eins von diesen Matches, wo Story und Durchführung für mich absolut herausragend gewesen sind. Wie ging's dir da, Markus?
Ja, sehr ähnlich. Also ich habe tatsächlich ein Stück weit noch Notizen mir gemacht. Ich habe das dann zum Beispiel bei Omega Okada habe ich dann aufgehört mit Notizen machen. Nein, aber es war also die nicht nur die Matchqualität, sondern wie du sagst, die Geschichte. Also die Young Bucks sind ja wahrscheinlich das beste Tag-Team, wenn es darum geht, auch Geschichten in ihren Matches zu erzählen und wirklich normalerweise die Stärken ihrer Gegner rauszuarbeiten. Ich meine, da musst du bei Swerve Strickland und Ospreay nicht viel rausarbeiten. Aber das war halt wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das ist halt wirklich dann ein Ospreay und ein Swerve Strickland, die ja beide auch für sich so ein bisschen den Claim haben. Sie sind die mit die besten Wrestler der Welt oder die besten Wrestler der Welt. Wenn die mal dann draußen ratlos dastehen und gar nicht wissen, was ihnen da jetzt gerade passiert ist und wie sie damit umgehen sollen, war das natürlich fantastisch. Und dann, ja, dann gab es hier natürlich wildeste Dinge, also von Double Sky Twister Presses vom selben Turnbuckle nach innen und außen bis hin zu, also wir hatten dann eine der Schlüsselszenen war, dass hier, also einmal hat hier Osprey Swerve mit einer Hidden Blade irrtümlich ausgeschaltet und dann war sozusagen hier in den, haben sie ihn in die Seile reingehangen, es gab so eine, sollte eine Superkick Party geben oder gab es teilweise auch, wo halt wirklich abwechselnd die Bugs hier Superkicks gegen Osprey getreten haben und irgendwann kam dann wieder der Zombie-Swerve angelaufen und hat sich dann dazwischen gestellt, hat sozusagen hier für seinen Freund ein paar von den Superkicks eingesteckt und hat dann natürlich teilweise auch irgendwelche Dinge genoselt und ja, hat dann wieder losgelegt. Es gab da sehr viele schöne Kombos mit House Calls kombiniert mit Hidden Blades und so weiter. Also wirklich vom Wrestlerischen her absolut fantastisch, das Ganze.
Da waren einige Aktionsfolgen dabei mit allen Vieren im Ring, die in Sachen Präzision, Tempo und Agilität einfach ihresgleichen gesucht haben. Das kann ich anders sagen. Die waren teilweise so schnell. Also wenn ich die jetzt vorlesen würde hier, dann wird das dem gar nicht gerecht werden, was die gezeigt haben teilweise für Abfolgen. Deswegen da nur der Tipp. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Aktionsfolgen, auf die ich da anspiele, dass die schon im Internet rumgeistern, weil die so absurd gut gewesen sind. Und wie gesagt, diese Erzählung, die hier mit dabei gewesen ist, vorher hat ja auch Will Ospreay wirklich alles eingesteckt, genauso auch wie ein Swerve. Ne? Swerve hat einen, unter anderem einen TK Driver draußen auf den Boden quasi genommen und auch ein Will Ospreay hat im Ring ja den More Bang for Your Buck kassiert und ist gerade so in letzter Sekunde rausgekommen, bevor dann die Bugs nochmal zu dieser Superkick-Party angesetzt haben und dann diese weitere Fortsetzung gekommen sind. Dann erst da im Nachgang quasi, wo dann wirklich auch klar gewesen ist, wie stark Ospreay und Swerve zusammenarbeiten, wie stark deren Bande ist sozusagen. Auch dann dieses Dazwischenspringen von Swerve, diese Superkick-Party, das war ja nochmal das Zeichen. So, mir ist egal, dass ich gerade die Hidden Blade eingesteckt habe, sondern wir sind hier zusammen. Ne? Wir wollen das jetzt hier durchziehen und wir sitzen beide auch da wieder im selben Boot. Ich bleib heute bei den maritimen Vergleichen irgendwie. Das war dann super wichtig. Und dann im Nachgang, wie gesagt, die Aktionsfolgen, die Hidden Blades, wir haben auch diese Swerve-Stomp-Tombstone-Kombination quasi als Gegenpol zum TK-Driver gesehen im weiteren Verlauf. Ja, und dann am Ende eben diese doppelte Hidden Blade-House-Call-Kombination gegen Matt, hier gegen Matthew und dann der Pinfall von Swerve. Also, das war für mich, ich fand das, und das war jetzt ein Match, das ging 26 Minuten und ich bin da rausgegangen und hab mir gedacht, geil. Also, wie geil kann denn Wrestling bitteschön sein? Weil ich mag's ja nicht, wenn du einfach nur Spots um der Spots willen zeigst. Aber ich liebe es, wenn du Spots und wirklich geiles athletisches Wrestling in Verbindung mit einer guten Geschichte zeigst. Und das haben die hier einfach perfekt gemacht. Für mich war das hier ein absolutes Highlight auf der Card, kann ich nicht anders sagen. So, da bin ich auch mal ganz euphorisch hier an der Stelle. Ich fand das absolut herausragend, was die alle vier hier gezeigt haben. So, du.
Ja, na, bin ich bei dir. Also kann ich nicht viel mehr ergänzen. Und das sind halt auch wirklich vier Leute, die halt nicht nur wrestlerisch sehr gut sind, sondern halt wirklich diese Geschichten auch erzählen können. Und wo du halt auch genau siehst und weißt, wie diese Geschichte läuft. Und ja, jetzt kann man zwiespältig sein, jetzt kann man natürlich sagen, naja, es hätte schon einen gewissen Reiz gehabt zu sagen, die beiden dürfen jetzt wirklich ein Jahr lang, also egal auch wer jetzt im Main Event dann gewonnen hätte, entweder hier Hangman und sie können ihn dann nicht herausfordern, ihren Freund, oder Moxley behält den Titel und die beiden fallen jetzt ein Jahr lang aus, dass die ihm den noch abnehmen. Also es hätte beides von der Storyline-Entwicklung für mich einen Reiz gehabt. Ja, jetzt sind mal hier die Young Bucks ihren EVP-Titel los. Schauen wir mal, wie sich das in irgendeiner Form auswirken wird.
Und nach dem Match habe ich übrigens auch mal auf die Uhr geguckt und da war es, glaube ich, irgendwie kurz nach 12:30 oder sowas. Und da habe ich, glaube ich, auch nur in den Discord-Chat geschrieben, so, sag mal Leute, wie lange geht denn die Veranstaltung? Wir haben noch 5 Matches hier auf dem Deckel, wie lange soll das Ding denn gehen? Und da war mir schon klar, okay, das wird mehr als Überlänge werden. Nichtsdestotrotz ging es danach weiter natürlich mit dem Casino-Gauntlet-Match der Frauen. Und da wussten wir ja, dass hier Chris Statlander und Megan Bain den Anfang gemacht haben. Und Markus, du hast gesagt hier, die Frauen haben hier mehr abgeliefert. Woran lag das für mich? Weil das sehe ich tatsächlich auch so. Und das liegt nicht nur daran, dass das Match einfach ein bisschen kürzer gewesen ist. Ich finde auch, was so die, das hat ein besseres Pacing insgesamt gehabt und teilweise auch wirklich ein bisschen, nicht mehr Einsatz, aber es wirkte ein bisschen homogener in der Umsetzung. Wie ging es dir da?
Ja, also wir hatten zumindest hier zwei, ich sage mal zumindest halb überraschende Debüts, also von Leuten, wo wir zwar wussten, die werden irgendwann mal kommen, aber nicht genau wann und wie. Ich glaube, es lag tatsächlich für mich daran, dass da längere Zeit über mehr Leute involviert waren, dass man teilweise ein paar Geschichten parallel auch erzählt hat, dass man ein bisschen, zum Beispiel also mit Tekla und Julia Hart, die ja beide so ein bisschen diese Black Widow Spider Moves teilweise gezeigt haben, dass man da auch so ein bisschen, also wie bei einem guten Rumble, wo du auch sagst, da entstehen jetzt aus dem Match heraus vielleicht noch Dinge für die Zukunft. Man hat teilweise auch jetzt mit Willow und Chris Deadlander zum Beispiel ja auch alte, ältere Geschichten wieder aufgegriffen. Also für mich, wie du sagst, das war so ein bisschen das homogenere Match, was einfach das Storytelling angeht. Wir hatten also Siri und Alex Windsor haben hier sozusagen ihre Debüts gefeiert. Mit Siri gab es dann wieder so ein bisschen einen Callback, auch mit Mina Shirakawa. Und wir hatten natürlich, da sind wir davon ausgegangen, aber ich glaube, wir haben es nicht offiziell bestätigt gehabt, dass zum Beispiel auch eine Athena oder auch eine Thunder Rosa dann im Match waren, sozusagen hier als Publikumslieblinge, die auch am Tag vorher schon bei Ring of Honor sich gegenübergestanden haben. Also ich glaube, es war einfach ein bisschen das stringenter erzählte Match und es war eigentlich ja fast durchgehend immer nur Action. Also das hatte eigentlich keine, so wie du es beim Männermatch gesagt hast, wo man sich zwischendurch denkt, okay, wann kommt denn jetzt mal hier ein Finish? Das habe ich mir, glaube ich, bei dem Frauenmatch gar nicht gedacht. Also kann ich mich da erinnern zu irgendeinem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht hätte, jetzt macht man Schluss hier.
Genau, können wir uns ein bisschen durchgehen. Wir haben Chris Deadlander, Megan Bain als die ersten beiden gehabt. Die waren ja wirklich die Powerhouses hier. Das haben wir auch immer wieder gesehen, ne? Die dann auch teilweise gegeneinander gearbeitet haben, aber zwischenzeitlich auch mal zusammengearbeitet haben. Zum Beispiel auch, als dann Willow reingekommen ist. Und Willow natürlich absoluter Publikumsfavorit, die wir hier gehabt haben. Aber dann eben hier auch die erste Zusammenarbeit mit Chris und Megan Bain, die dann hier wirklich auch den Double Chokeslam gegen die ja doch recht schwere Willow Nightingale gezeigt haben. Dann kam eine Tay Mello rein, die wir dann eben da noch gehabt haben. Da gab es dann auch nochmal ein kleines Comeback, was wir hier dann gesehen haben, wo dann auch eine Harley Cameron sich gezeigt hat quasi und dann ja auch eine Penelope Ford rausgescheucht hat quasi. Und eine NRJ war auch noch mit dabei, die habe ich jetzt ganz vergessen, die war auch noch mit dabei. Also da wurde dann ausgeglichen. Tekla ohnehin, ich glaube, du hast ja auch im Discord geschrieben, das wäre natürlich jetzt ein Fest für dich gewesen. Gunther schickt Goldberg ins Retirement und Tekla gewinnt hier das Gauntlet-Match. Ganz so weit ist es nicht gekommen. Aber ich muss dazu sagen, ich finde, Tekla ist eine tolle Ergänzung für die Women's Division von AEW. Ich finde, die hat so einen uniken Look. Und obwohl die jetzt nicht so riesig groß ist, was mir immer wieder auffällt, wenn die neben Queen Aminata steht, weil die ist ja wirklich so, weiß nicht aus dem Kopf, wie groß die ist, aber Queen Aminata ist halt riesig im Vergleich. Trotzdem ist Tekla ist halt einfach mean. So das, und das nimmt man ihr ab. Und auch hier in dieser Phase, Doomsday Device zum Beispiel von Megan Bain und Chris Deadlander erneut gegen Willow. Ich glaube, da hat Chris eine Willow einfach mal quasi fast gedeadliftet an den Seilen, um sie dann in Doomsday Device zu nehmen. Auch das sehr schön. Und als ob wir vorher nicht schon genug Eingriffe gehabt hätten mit einer Harley Cameron, mit einer Anna Jay, mit einer Penelope Ford, hatten wir ja auch noch bei Julia Hart Sky Blue dabei. Und das war ja nochmal eine Teilnehmerin, wie du gesagt hast. Und dadurch hattest du halt auch viel mehr, ohne dass du gleichzeitig das Match hast strecken müssen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt auch für mich. Klar, wir hatten auch bei den Männern Eingriffe auf Gates of Agony und so, aber ich finde, hier hat man das ein bisschen besser verteilt, oder?
Ja, und ich weiß bis jetzt nicht, ob Sky Blue eigentlich offiziell Teil des Matches oder ob sie das wusste, weil die war ständig irgendwie im Ring, hat ständig irgendwelche Spots gezeigt. Und ich glaube, der Referee wollte sie aber ständig irgendwie rauswerfen. Also ich glaube, die war tatsächlich nur Begleitung von Julia Hart, aber das hat sie halt nicht gestört. Die war halt hier laufend dabei, genau. Dann kam ihm Queen Aminata, was natürlich hier wieder Tekla ein bisschen auf den Plan gerufen hat. Und ja, Tekla ist natürlich, ja, die ist klein, aber wie du sagst, also erstens mal hat die natürlich in den letzten Jahren auch extrem nochmal an Muskelmasse zugelegt, hat ja auch da wirklich speziell drauf hintrainiert. Und ja, die war halt lange in Japan und das merkst du halt auch an ihrem Stil. Also die hat halt wirklich diesen No-Nonsense-Strong-Style, ich hau dir auf die Fresse. und hat er hier teilweise auch wirklich aufgeräumt. Das ist ja völlig egal, ob das jetzt eine Queen Aminata, eine Willing Nightingale, Chris Deadland oder Megan Bain ist. Tekla haut die halt einfach alle weg.
Ja. Nächste Teilnehmerin war der Mina Shirakawa, die wir hier auch schon gesehen haben. Auch da natürlich die Konfrontation mit den beiden großen Frauen, hier mit Chris Statlander und Megan Bain dann. Auch da wieder, ne? Sky Blue die ganze Zeit im Ring, hat die auch Mina Shirakawa attackiert. Die sind dann aber auch Mina hat ja dann eine Sky Blue ja auch in den Figure vorgenommen und sie hat ja, also Sky Blue hat dann ja ausgetappt und Mina hat kurz gedacht, sie hat das Ding gewonnen, aber genauso wie du war Mina auch ein bisschen verwirrt, ob Sky Blue jetzt überhaupt im Match drin ist. Und im Anschluss kam ja dann Athena und da habe ich mir schon gedacht, es war ja auch mein Pick. Ich finde auch, dass Athena hätte eigentlich hier fast noch einen größeren Spot auf der Card verdient gehabt, war ja auch ursprünglich mal geplant. Aber die ist ja auch hier reingekommen und hat dann die Powerbombs gleich verteilt und den Dive nach draußen und ordentlich Power rein. Ich bin ehrlich, das Thunder Rosa hätte ich hier nicht im Match gebraucht. Ich finde, dass sie nach wie vor ein bisschen deplatziert gewirkt hat. Markus, du als Mensch, der ja sich mit japanischem Frauenwrestling vielleicht ein bisschen besser auskennt als ich, hat Shuri in Japan auch so ein schreckliches Team gehabt?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass sie ja auch MMA-Kämpferin ist und dass sie auch bei UFC aktiv war, aber auch da habe ich nicht mehr im Kopf, was sie für ein Theme hatte. Ja, das war so ein bisschen Zahnarztbohrer.
Ja.
Wobei, ich muss sagen, das war nicht das Theme, das mich am meisten genervt oder überrascht hat. Was mich immer noch ein bisschen nervt, ist dieses Theme von die Ops, weil das ist irgendwie gar nichts. Da könnten die auch irgendwie Fahrstuhlmusik spielen. Bei Shuri ist es zwar auch nicht toll, aber es klingt zumindest so, als wäre da ein bisschen mehr Energie dahinter.
Ja, also da muss man sich noch ein bisschen was überlegen. Das ist auch nichts, was, da poppt ja auch keine Crowd zu bei so einem Theme. Shuri wurde ja bei Supercard of Honor auch angekündigt quasi und dass sie jetzt hier auftritt, war schon eine kleine Überraschung. Und Nummer 12 ist auch eine Frau gewesen, die kennen wir, auch hier aus Deutschland kennen wir die. Die kennen wir auch als die Frau an der Seite von Will Ospreay und das war nämlich niemand geringeres als Alex Winter. Die Mrs., genau, die Mrs. Ospreay. Finde ich übrigens auch cool, dass die das mit an Bord geholt haben. Nicht nur, weil ich die sehr mag, also ich mochte die schon früher, als die hier auch in Deutschland noch angetreten ist. Ich finde, die hat auch ordentlich Star-Appeal. Ja, aber schlussendlich ist es ja dann am Ende ordentlich zur Sache gegangen, muss man hier mal sagen, Markus. Oder da gab es ja dann auch die Submissions in den Seilen, also diese ganzen schrägen Submissions von der Tekla zum Beispiel, die dann hier ihren Sleeper in den Seilen gezeigt hat. Wir haben diesen, wie nennt man das denn? Den Queen's Ass? Oder wie nennt man das, wenn Queen Aminata da ihre Gegnerin in die Beinschere nimmt und dann in ihr Hinterteil rammt? Haben wir gesehen. Am Ende einfach nochmal ordentlich Power und schlussendlich gab es dann das O-Face von Athena gegen Mina Shirakawa, also diesen Top-Rope-Stunner. Und dann war das Match hier gelaufen nach 27 Minuten. Ich fand's toll. Ich fand, das war ein richtig gutes, schönes Match, was wir hier gehabt haben. Und mit einer Siegerin, über die ich mich sehr gefreut habe, weil Athena hat schon lange verdient, dass sie auch da einen großen Spot bei AEW bekommt, wenn man ehrlich ist.
Ja, und hat dann auch im Scrum, also hat er auch wirklich gesagt, jetzt, wo ich bei AEW bin, das heißt, ich glaube, die ist jetzt wirklich sozusagen hier fixer Teil des Rosters. Schauen wir mal, wie lange sie hier bei Ring of Honor dann weiterhin Forever Champion auch sein wird. Aber die wird hier jetzt auf jeden Fall ihr Titelmatch bekommen. Gucken wir mal, wann, ob das schon bei Forbidden Door sein wird, ob das bei All Out sein wird, ob die das irgendwann zwischendurch eincasht. Hat er dann auch in der Pressekonferenz gesagt. Also das ist ja auch die Besonderheit, dass ich nehme mal an, MJF wird wahrscheinlich eher nicht ankündigen, wann er eincasht. Und Athena hat aber irgendwie gesagt, sie hat das nicht notwendig, dass sie irgendwie von Hinterrücks in ein Match eingreift. Also sie wird auch irgendwie wohl sagen, wann und wo und wie sie ihren Shot haben möchte.
Ja, genau das. So, nächstes Match auf der Card war das Match um die AEW World Tag Team Championships. Hier treffen natürlich das Hurt Syndicate, also Bobby Lashley und Shelton Benjamin, begleitet von MVP und MJF, auf Jet Speed, also Mike Bailey und Kevin Knight. Und die Patriarchy ist auch noch mit dabei, mit Christian Cage und Nick Wayne, begleitet von Mother Wade und Kip Sabian. Also sehr viel drumherum und sehr viele Namen. Dazu gab es auch noch einen kleinen Special Entrance hier vom Hurt Syndicate, wo auch dann MJF und MVP, das ist immer sehr schön, MVP natürlich hier mitgerappt hat, quasi die Strophen mitgesungen hat. Ja, ne, Westside Gunn und Smoke DZA, kenne ich beide nicht, die da quasi auch noch den Main Part gesungen haben.
Genau, plus eben FTR, die eben hier noch mit Stokely am Kommentar war.
Genau, ganz wichtig, das haben wir gerade eben vergessen zu erwähnen.
Eine wichtige Geschichte, genau. Ja. Das gab es ja irgendwann, ich glaube vor dem, ich habe es mir aufgeschrieben, vor dem TNT Four-Way gab es dann die Ankündigung noch von Stokely, dass sie hier sozusagen den Kommentarspot haben werden.
Genau, ja, und ansonsten hier, das war natürlich ein Three-Way, den ich ein bisschen merkwürdig fand, weil mal hattest du Regeln, mal hattest du keine Regeln. Also zwischenzeitlich hattest du so Tag-Regeln, dass zwei Leute im Ring und quasi ein Tag-Team komplett draußen. Aber sehr oft hattest du auch einfach durcheinander. Das hat mich ein bisschen gestört. Am Anfang natürlich starke Dominanzphase hier von dem Hurt Syndicate, die einfach hier ihre Gegner nach Strich und Faden verprügelt haben und mit der Dominanz der Körperlichkeit quasi übermannt haben, oder Markus? Also das ist genau das eigentlich, was wir uns hier von dem Match erwartet haben. Lashley und Shelton Benjamin, die kleineren Gegner wirklich hier durch die Gegend geschmissen haben und durch die Gegend geschleudert haben.
Ja, also die haben ja Jet Speed, glaube ich, gefühlt schon 18 Mal im Vorfeld verprügelt und die sind halt immer wieder zurückgekommen. Und ja, also es war so ein bisschen die Geschichte. Also wenn Patriarch hier mit Jet Speed im Ring war, auch irgendwie Mike Bailey und Nick Wayne, ja, dann hatten die ein bisschen Oberwasser und sobald hier wieder jemand vom Hurt Syndicate dazu kam, war es wieder relativ schnell vorbei.
Ja, ansonsten auch hier ein flott geführtes Match. Ich fand die Geschichte jetzt hier nicht so 100% gut erzählt, weil es ging mir ein bisschen zu sehr durcheinander. Natürlich, man hat hier das Hurt Syndicate als dominante Macher im Ring platziert. Wirklich, wenn die, wie du richtig angesprochen hast, wenn die im Ring gewesen sind, dann haben die hier kontrolliert und haben auch wirklich zerstört mit den großen Suplessen. Also zum Beispiel auch, wenn dann Lashley einfach reinkommt und einen Mike Bailey Power slammt oder einen Shelton Benjamin, der hier die Suplessen en masse verteilt, wahlweise einen German oder einen Belly-to-Belly. Auch einmal gab es, was ich sehr beeindruckend fand, wo Shelton Benjamin sich einfach einen Mike Bailey genommen hat und den einfach mal übers Top-Rope German Suplex hat, mehr oder weniger, ich glaube, war es ein German oder ein Belly-to-Belly, ich weiß es gar nicht genau, quasi auf die anderen drei Teilnehmer, die außerhalb des Rings stehen. Also man hat das hier sehr, sehr gut klar gemacht, wie hier die Stärken und Schwächen verteilt sind. Wie du gesagt hast, also wenn hier Jet Speed und Patriarchy allein gewesen sind, dann war das ein bisschen anders. Aber gegen Ende, hat man es bei dir geschafft, hier eine Spannung zu erzeugen, dass es einen Titelwechsel gibt oder eher nicht?
Nein, also ich sag mal, ab dem Zeitpunkt, wo irgendwie klar war, dass FTR am Ring sind, dann gab es schon was ich sehen wollte, aber das hatte nichts mit dem Match an sich zu tun. Also für mich war das Match halt wirklich so ein bisschen die Rahmenerzählung, damit wir eigentlich in der FTR-Storyline dorthin kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Also ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass hier irgendeins der beiden Teams sich die Titel vom Hurt Syndicate holen wird.
Ja.
Und muss ich auch für die Zukunft sagen, ich sehe gerade, also vielleicht, wenn hier irgendwie Swerve und Ospreay weiterhin ein Team bleiben wollen, aber zumindest von den Babyface-Teams, ich sehe jetzt gerade nicht so die eindeutigen Herausforderer für die Zukunft.
Ja, das ist korrekt. Ja, mal gucken, wo da der Weg hinführt. Du hast gerade FTR angesprochen, die haben ja dann auch am Ende noch eine größere Rolle gespielt, weil da gab es ja dann auch, nachdem es vorher auch ja ein bisschen durcheinander gegeben hat, also inklusive so ein bisschen Regelunkonformitäten, ne, wo dann Lashley auch mal in der falschen Ecke sich eintaggen konnte, weil es ist halt auch wurscht. Schlussendlich hat ja dann Lashley auch einen Christian Cage hier in FTR quasi reingeschubbt, die ja, wie du schon richtig gesagt hast, als Kommentatoren hier ringside gesessen haben. Dann hat Lashley auch nochmal einen Dax Harwood hier weggeschubst. Und es gab dann nochmal ein ganz, ganz großes Durcheinander, aber schlussendlich war es dann ja auch so, dass Lashley Christian per Spear hier attackieren konnte und damit dann auch den Sieg davontragen konnte. Es gab dann im Anschluss Streit zwischen FTR und Christian Cage und auch einem Nick Wayne und Kip Sabian, die sich erstmal so scheinbar dazwischen gestellt haben, um hier ihren Papa zu verteidigen nach der Titelverteidigung von Hurt Syndicate.
Ja, der sich ja dann sogar vor sie gestellt
Stimmt,
hat.
Also ja.
Hat sie dann sozusagen in den Hintergrund und hat gesagt, so jetzt der Papa regelt das. Ja. Aber geregelt haben das dann im Prinzip Nick Wayne und Sabian. Die haben dann nämlich hier ja Christian Cage von hinten attackiert. Also sozusagen diese Spannungen, die wir auch innerhalb der Patriarchy hatten. Mother Wayne, also die waren sich da alle irgendwie einig, werden jetzt wohl hier auch der Heel-Stable wohl bleiben. Sabian und Nick Wayne. Und ja, jetzt hier mal Christian Cage attackiert. FTR dann natürlich auch mit dabei. Haben Nick dann auch einen Stuhl gegeben für einen Concerto und dann ja, ist natürlich das passiert, wovon wir eigentlich ausgegangen sind, dass es passieren wird.
Genau, da ertönte eine bekannte Musik on this day und dann kam hier eben Adam Copeland. Der Rated R Superstar Cope kam raus und hat dann hier eben den Save gemacht, hat Sabian und Wayne niedergeschlagen, hat ja auch seinen Spike mitgehabt, also diesen 2x4 mit den Nägeln dran, hat FTR nochmal einen doppelten Spear verpasst, hat dann auch Sabian nochmal einen Spear verpasst, sodass dann die Schurken alle raus sind und die beiden alten Freunde aus WWE-Zeiten noch davor hier alleine im Ring gewesen sind. Und während die Fans geschrien haben, Hug it out, hat Cope erstmal den Bat beiseite gelegt und hat dann zu Christian Cage nur gesagt, hier, go find yourself. Bei Christian klang das in der Vergangenheit noch ein bisschen anders, aber naja, also dieses Match zwischen Christian Cage und Cope auf der einen Seite und FTR ist ja schon seit längerem gerüchtet und wir werden jetzt in den kommenden Wochen wohl die Reunion der beiden alten Freunde hier bekommen, oder?
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir es im September bei All Out sehen werden. Das ist in Toronto, das ist sozusagen in der Heimatstadt oder sehr nahe an den Heimatstädten von Cope und Christian. Da macht es natürlich Sinn und die haben jetzt im Prinzip 2 Monate Zeit, sich zusammen zu raufen. Also das war sozusagen, als hier Cope und Christian, als Copeland ja mit ihm damals schon, ich glaube vor über einem Jahr, zusammengehen wollte, da gab es ja die Umarmung und dann gab es ja den Tiefschlag von Christian Cage mit dem go fuck yourself statt go find yourself. Und jetzt gab es hier noch nicht so dieses, hey, alles ist wieder gut, wir sind Freunde, lass uns gemeinsam, sondern da haben wir gesagt, so, überleg mal, was du willst, besinn dich mal so ein bisschen drauf, wo deine Wurzeln sind. Und ich glaube, das kann man jetzt über die nächsten Wochen schön auserzählen, wie die beiden wieder irgendwie zu Freunden werden.
Genau, auch das keine Überraschung. Ich fand das Tag-Team-Match so okay, aber da vielleicht auch einen Tacken zu lang, so wieder mal. Ich habe mir nicht so viel von dem Match erwartet und das ist auch letztlich daraus geworden. Hat mich jetzt nicht so vom Sofa gehauen, speziell dann auch zu etwas späteren Stunde, wo das hier schon stattfand, muss ich sagen. Das habe ich mir tatsächlich ein bisschen was mehr von versprochen. Für mich war es zu viel Chaos, auch zu viel Logiklücken in dem Match an sich. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben hier die AEW Women's World Championship on the line. Timeless Toni Storm, begleitet von Luther, trifft auf Mercedes Moné. Wessen Serie wird hier brechen? Ne? Toni Storm als Champion oder Mercedes Moné als Belt Collector und eben auch noch ungeschlagen, dürfen wir nicht vergessen. Auch beide mit besonderem Entrance hier, muss man sagen. Markus, also Mercedes Moné mit so einer Art Lowrider unterwegs gewesen hier und dann auch mit Cheerleadern. Natürlich Timeless Toni Storm mit ihrer Schwarz-Weiß-Geschichte. Hat schon mal ordentlich Lust auf mehr gemacht und wir sind jetzt ja auch in dem Rahmen der Card quasi im Triple Main Event angekommen, wie es ja dann auch von den Kommentatoren hier angesprochen worden ist. Und da muss ich mal sagen, also die beiden hier, ich finde, die hatten ja auch ein schweres Standing gehabt, muss man sagen. Klar, jetzt nach dem Take-Match vielleicht nicht unbedingt, aber da ist schon einiges vorher passiert, aber da haben die beiden auch, wie ich finde, sehr, sehr gut abgeliefert. Also sehr dramatisches Match, was die hier gezeigt haben. Technisch sehr gutes Match und wirklich eines der vielleicht besten Frauenmatches, was wir in den letzten 3-4 Jahren hier gesehen haben. Wie siehst du das?
Absolut, ja, also auch zu den Entrances nochmal die Texas Rangers Six-Shooters waren das, die hier sozusagen diese Cheerleading-Aktionen gemacht haben, die ja auch die Titel umgeschnallt hatten, also sozusagen die nicht am Spiel standen, die Titel von Mercedes Moné. Und Mercedes Moné hatte auch einen langen Mantel an, wo die Namen all ihrer besiegten Gegnerinnen draufgestickt waren, also das auch ein großer Entrance und natürlich hier Toni Storm. Ja, auch wieder das Hollywood-Starlet in der entsprechenden Schwarz-Weiß- und Rot-Optik. Also auch da wieder die Entrances sehr gut gewesen. Und das Match, also ich bin bei dir absolut fantastisch. Und ja, also ich sag mal auf einer Linie mit den anderen Triple-Main-Event-Matches. Also die haben sich hier nicht lumpen lassen. Und haben hier entsprechend auch vorgelegt und sozusagen gezeigt, also wie hier zwei große Stars oder die beiden größten Stars, zumindest bei AEW im Frauenwrestling, wie da so ein Match um den Titel auch auszusehen hat.
Und ich finde, man hat ja beide Charaktere sehr, sehr schön dargestellt. Also auch natürlich eine Timeless Toni Storm, die ja so ein, da ist ja auch der Humor da irgendwo, ne? Und auch wirklich diese kleinen Comedy-Spots, die wir hier gehabt haben. Und das reicht ja dann wirklich auch von den Klapsern auf den Allerwertesten und dann auch diesem Eingriff zum Beispiel von Luther am Anfang, wo wir erstmal dieses Abtasten zwischen den beiden, also zwischen Mercedes und Toni gehabt haben und dann ging es ja irgendwann raus und dann dass Lusa dann quasi einfach eine Toni Storm auf die Schulter nimmt und ihr dann quasi dabei hilft, hier eine Mercedes Monet mit einem quasi Press Slam vom Apron nach draußen zu befördern, fand ich dann gut. Genauso gut fand ich dann aber auch, dass Mercedes hier gar keine Probleme damit gehabt hat, hier dann auch wirklich einen Lusa dann zu bearbeiten und den dann eben auch mit den Knees quasi hier aus dem Match zu befördern. Und was ich auch mochte, ist, dass man hier bei der Mercedes Monet speziell nochmal so diese Mean Streak gezeigt hat, gerade was das Bearbeiten vom Arm von Toni Storm angeht, ne, da wurde dann an den Fingern gebogen, da wurde auch mal den Arm gebissen, wenn man in der Submission gewesen ist. Das hat man, finde ich, bei einer Mercedes Monet sehr, sehr schön gemacht, genauso wie bei einer Toni Storm, die ja hier wirklich auch als Kämpferin sehr oft agiert hat, dann im weiteren Verlauf, die dann aus den Submissions rausgekommen ist, die aus den großen Aktionen rausgekommen ist. Ich finde, das war ein toller Flow, den wir hier gehabt haben und eine gute Dramatik, die wir da gesehen haben. Wie ging's dir?
Genau, also Mercedes ja auch hier mit den Three Amigos zum Beispiel, dann gab's die drei Germans, die drei Release Germans von Toni Storm. Also es war auch wirklich ein extrem hart geführtes Match. Also das war ja wirklich, ja, die haben alles gegeben, die haben das Repertoire entsprechend ausgepackt. Gab ja dann auch gegen, das war schon in der Schlussphase, wo wir eigentlich dachten, ist das Match vorbei, gab es hier drei Storm Zeros hintereinander gegen Mercedes, wo die nochmal ausgekickt hat, wo sie auch Submission Attempts entsprechend mal ausgetauscht haben, die dann in Pinfalls hineingegangen sind. Also das war wirklich ein sehr, sehr starkes und gut geführtes Match. Ja, und natürlich die Mean Streak, also nicht nur das alles, sondern auch die Brille vom armen Luther musste dran glauben.
Und die Nase auch von Toni Storm, ne? Also darf man auch nicht vergessen. Toni Storm, genau. Die hat auch ordentlich geblutet. Wissen wir auch noch nichts Konkretes, ob es einfach nur Nasenbluten gewesen ist. Kann ja mal passieren, ne? Je nachdem kriegst du einen Schlag drauf und dann blutet es halt. Aber das war eben auch noch was hier dann eben mit dazugekommen ist. Ja, und dann, wie gesagt, es war große Dramatik und auch immer wieder der sexuell konnotierte Unterton, der war dann schon da, oder? Also das hat man immer wieder gehabt. Wir hatten zwischendurch natürlich den Kuss von Mercedes Monet gegen Toni Storm gehabt und danach gab es eben die Double Underhook Powerbomb. Wir haben auch zwischendurch diesen Tombstone Piledriver Konter gehabt mit dem, ich grabe mal mein Gesicht hier rein und am Ende auch natürlich den letzten Storm Zero vom Turnbuckle, den wir dann gesehen haben von Toni Storm. Da gab es ja auch vorher nochmal einen Kuss, bevor es dann eben den Storm Zero gegeben hat. Also diese besondere Beziehung der beiden, was das angeht, ist da auch nochmal rausgekommen. Ne? Und ja, wie gesagt, beide haben unglaublich viel eingesteckt. Beide haben hier wirklich alles gegeben, um das Match irgendwie noch für sich entscheiden zu können. Ich fand's toll. Ich fand auch die Schlussphase richtig gut, weil du wirklich nicht genau wusstest, in welche Richtung geht denn das jetzt hier, ne? Wo dann Mercedes Monet den Backstabber zeigt, dann Storm wirklich mit der Hip Attack zurückkommt und dann eben zum Schluss mit diesem Top Rope Storm Zero. Ich fand, das war ein sehr dynamisch, sehr hart geführtes Match der beiden und wirklich was man sich unbedingt anschauen muss hier an der Stelle. Nochmal ganz klare Anschauempfehlung.
Auf jeden Fall, ja, genau. Diesen Kuss gab es ja auch nochmal vor diesem Avalanche Storm Zero. Und ja, also ich werde das jetzt nicht wiedergeben, alles, was hier Toni Storm auch im Media Scrum gesagt hat. Da gab es noch viel, viel mehr Anspielungen und eher direkte, nicht nur so Anspielungen in die Richtung. Also auch da wird ein sehr hoher Unterhaltungswert. Und das vielleicht noch, also John Moxley muss sich ein bisschen warm anziehen, glaube ich. Denn Toni Storm hat hier auch im Scrum dann die Hosen von René Paquette sehr anziehend gefunden und hat sich dann kurz entschlossen, hat sie sich dann hier René Paquette geschnappt und hat gesagt, dass René, ich muss dich haben und ist mit ihr verschwunden. Also ich hoffe mal, John Moxley hat noch eine Frau, wenn er dann nach Hause kommt.
Nein, aber das gehört ja auch zum Toni Storm-Charakter so ein bisschen mit dazu, aber nichtsdestotrotz, also das hier war wirklich großes Ding mit unglaublich vielen Kontern, unglaublich vielen Charakterarbeit auch das wiederum, das natürlich, was ich sehr mag und ja, werden wir mal sehen, wie das da jetzt in der Damendivision weitergeht, ne? Aber es hat schon insgesamt sehr, sehr gut funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Match. Oder willst du noch was hier zu Toni Storm und Mercedes Monet?
Nein, also ich schließe mich der Ansehempfehlung auf jeden Fall an. Also das gilt jetzt für die letzten drei Matches auf jeden Fall. Also Triple Main Event. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man das nur irgendwie alibimäßig, weil es halt die Frauen sind und es um den Titel geht, jetzt muss man einen Triple Main Event draus machen, sondern ich sag mal, diese letzten drei Matches, die haben auf jeden Fall dieses Standing als Triple Main Event auch wirklich verdient. Und ja, Toni Storm, Mercedes Moné, absolut fantastisch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann auch da wieder Entrances. Na, das nächste Match hier, Winner Takes All, AEW Unified Championship. Wir haben den AEW Continental Champion Kazuchika Okada und der trifft natürlich auf den AEW International Champion Kenny Omega. Kenny Omega wieder mit seiner, ich sag mal, Videogame-Theme, live gesungen, live performt, im kleinen Chor und Sänger eben mit dabei. Auch wenn ich Battlecry besser finde, das hat ja schon wieder was Episches gehabt zwischen den beiden, muss ich sagen. Hat dann ganz gut funktioniert, auch dass dann Okada im Ring steht mit Don Callis und ja, hat schon ein Big-Time-Feeling gehabt hier, oder?
Absolut, und was man auch nicht unterschlagen darf für die letzten zwei Matches, wir hatten hier Jim Ross nach seiner Krebs-OP wieder zurück am Kommentar, der natürlich auch nochmal ein bisschen Big-Time-Feel in das Ganze reingebracht hat.
Ja, ganz genau. Und wie waren deine Erwartungen hier an dieses Match, Markus? Weil ich glaube, das ist was, gerade weil ich weiß, dass du die Matches der beiden wirklich gefressen hast und du hast ja auch schon vorher gesagt, aber die sollte man sich vielleicht auf dem Weg hierhin nochmal anschauen. Was waren deine Erwartungen hier an das Match? Weil es sehr oft, wenn ich mir so sowohl bei Twitter oder so schaue, als auch natürlich, wenn man so sich die üblichen Reviews durchschaut, ist sehr oft die Bewertung hier, ja, gutes Match, aber nicht auch ganz auf der Höhe von den Schlachten, die beiden sich in der Vergangenheit geliefert haben. Hat das ein bisschen dein Eindruck hier beeinflusst?
Ja, ein bisschen. Also ich wollte mir tatsächlich ja die alle vier Matches nochmal angucken. Das habe ich leider aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft, weil das wären so knappe 4 Stunden gewesen, die ich einfach jetzt vorher nicht mehr gefunden habe.
Das hast du nicht noch vorher schauen können? Meine Gott, 7 Stunden All-In plus nochmal 4 Stunden, das ist auch gar kein Problem.
Na, ich war am Freitag noch auf einem Festival und habe auch auswärts dann, also wir haben aufwärts übernachtet, sind erst samstags am frühen Nachmittag zurückgekommen. Also das ist tatsächlich dann nicht mehr möglich gewesen für mich. Nein, also ich vergleiche es am ehesten vielleicht mit, wenn man sich jetzt zurückerinnert, die großen Schlachten, Ric Flair, Ricky Steamboat zu 1989, wo es ja auch die 3 großen Matches gab. Und dann hatten die 1994 bei der WCW nochmal ein paar Matches, die auch sehr, sehr gut waren, wo es Callbacks gab. Aber wo du natürlich sagen müsstest, die sind halt jetzt 5 Jahre älter. Und das war hier sehr ähnlich. Also die haben halt hier 4 der besten Matches der Wrestling-Geschichte halt vorgelegt, 2017, 2018, und haben jetzt ein fantastisches Match abgeliefert, aber nicht mehr ganz auf dem Niveau dieser ersten 4 Matches. Allerdings müssen die das vielleicht auch nicht. Und auch so, also es gab hier zum Beispiel auch Outside Interference, das gab es ja in den ganzen vorherigen Matches wirklich nicht. Da ging es ja, und das hat auch Kenny Omega im Vorfeld gesagt, er hat auch, das ist übrigens sehr, sehr hörenswert, beim Observer Radio ein sehr ausführliches Interview gegeben, noch letzte Woche, da, wo er auch gesagt hat, also es ging halt wirklich darum, und ich glaube, das war auch Teil von diesem Promo-Package, was man gesehen hat, damals ging es halt wirklich darum, wer ist der beste Wrestler bei New Japan, wer hat wirklich hier verdient, den Titel bei New Japan zu halten und dort sozusagen die Nummer 1 zu sein. Und jetzt ging es halt darum zu sagen, wer ist der Bessere in dieser Match-Serie. Und ja, die Match-Serie, wenn wir dann sozusagen nach dem Match, können wir kurz drüber sprechen, die ist jetzt sozusagen hier mit 2-2 und ein Unentschieden ist die jetzt hier gleich. Das heißt, vielleicht sehen wir hier noch das berühmte Rubber-Match als großes Finale irgendwann.
Also, wir werden sehen. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, lass uns mal hier gerade auf das Matchgeschehen eingehen. Es war natürlich auch eine ganz andere Matchgeschichte, die hier erzählt worden ist, allein auch durch den Aufbau. Ne? Die Divertikulitis-Erkrankung von Kenny Omega, die hier sehr stark thematisiert worden ist, die Attacke von Okada, Kenny Omega, der im Live-Fernsehen einfach platzt und Blut spuckt und all das. Das haben wir ja alles schon auch im Magazin thematisiert. Sehr dramatisch. Und natürlich hat das dann hier auch Einfluss auf das Match genommen, muss man an der Stelle ganz klar sagen. Weil der Oberkörper, der Magenpartie war natürlich das Ziel von dem Okada. Und der ist ja wirklich von Beginn an draufgegangen. Natürlich hat hier Omega erstmal versucht, Tempo zu bringen. Aber es war dann schon sehr früh so, dass es dann eben die ersten Schläge einfach in diese Region gegeben hat und Omega das auch entsprechend verkauft hat. Und alle Aktionen, egal ob es ein Flapjack zum Beispiel gewesen ist, ein Santorn und auch andere Aktionen, ging dann sehr oft auf den Oberkörper. Und das haben die Kommentatoren, finde ich, auch sehr gut gesagt. Im Prinzip kannst du ja nicht deinen Oberkörper schützen, weil der ist halt immer da. Was willst du machen? Den kannst du ja nicht verstecken, ne?
Genau, also sozusagen den Core, den brauchst du. Und das hat Kenny Omega auch in dir, also wenn du dieses Interview gehört hast und dann dieses Match siehst, das ist ja jetzt nicht so, der ist jetzt operiert und jetzt ist wieder alles in Ordnung und der ist wieder ganz der Alte. Also er hat gesagt, und er ist ja jemand, der immer bei diesen Interviews sehr, sehr lange auch nachdenkt, sehr ausführliche, sehr ehrliche Antworten noch gibt. Und er hat gesagt, das ist tatsächlich so, nach so einem großen Match wie jetzt, also seit seinem Comeback, wenn er da sozusagen hier wirklich wrestelt, dann ist das so, dann ist er eine Woche nachher platt. Der liegt bis 5-6 Uhr abends im Bett, weil er einfach nicht die Energie hat, aufzustehen. Das heißt, er hat gesagt, das ist auch im Gegensatz zu früher. Er weiß jetzt, dass er sterblich ist. Er weiß, dass das einen Preis hat, wenn er sozusagen über sein Limit geht. Und er hat auch gesagt, von der OP her, da gibt es wohl irgendwelche Verklebungen hier im Magen-Darm-Trakt. Und er hat gesagt, also wenn er zum Beispiel jetzt so einen alles, wo er sich irgendwie eine Brücke geht, wo er einen Twist springt oder sowas, dann lösen sich da auch sozusagen diese Verklebungen teilweise. Und auch das hat dann halt im Nachgang gesundheitliche Auswirkungen. Also unter der Prämisse, wenn man das alles sieht, ist das eigentlich verrückt, dass der überhaupt im Ring steht und dass der noch auf dem Niveau auch dann so abliefert.
Ja, also da gibt es auch einen interessanten Podcast von Steve Richards zu übrigens, der genau auf dieses Interview dann auch Bezug nimmt und auch sagt, dass Kenny Omega vielleicht auch seinen Stil noch sehr viel stärker umstellen muss, als er es bis jetzt getan hat. Dass es auch nicht seine Aufgabe ist, quasi zu versuchen, mit den jungen, fitten Leuten hier in Sachen Tempo und Agilität und Athletik auch zu mitzuhalten, sondern dass die eigentlich gucken müssen, wie findet man da einen gemeinsamen Weg, dass eben genau das, was du gerade angesprochen hast, nicht zum Problem von den Kenny Omega wird, dass er eben nicht da dann quasi auch Schmerzen hat und andere Geschichten während oder auch nach dem Match. Ich fand das Interview sehr bedrückend, ehrlich gesagt, weil es auch zeigt, wie schwer diese Verletzung ist und wenn man ehrlich ist, vielleicht sollte auch ein Kenny Omega nicht mehr so oft in den Ring steigen. Ne? Also da sollte man sich jetzt vielleicht aufheben, vielleicht auch ihm da noch mal ein bisschen mehr Zeit geben. Wenn er solche Nachwirkungen auch hat, da muss man sich auch fragen, ob es das wert ist. Nichtsdestotrotz, kommen wir aufs Match hier weiter, weil wir hatten diverse Male diesen Punkt, wo das auch eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel bei diesem DDT auf das Kommentatorenpult von Okada gegen Omega, wo dann auch Bryce Ramsburg dann erstmal überprüft hat. Dann natürlich auch die Kniestöße von Okada, die wir gesehen haben. Aber auch ein Omega, der dann immer wieder zurückgekommen ist und dann zum Beispiel auch diesen Somersault nach draußen gezeigt hat und sich durchgekämpft hat und wirklich auch da verkauft hat. Aber das Match war natürlich hier insgesamt langsamer, als wir die anderen Matches der beiden schon gesehen haben. Nichtsdestotrotz, Omega hat hier wirklich auch alles gegeben, von dem Superplex über die Suplessen, die dann hier ausgefochten worden sind. Wer zeigt welchen Suplex? Natürlich gab es auch sehr viele Konter aus dem Rainmaker in den Snapdragon und so weiter und so fort. Aber immer wieder war halt eben dieser Magen, dieser Abdomenregion dann der Bereich, in den Okada mehr oder weniger geschlagen hat, wenn gar nichts mehr herhielt. Wenn keine andere Chance da gewesen ist, gab es dann mal eben da einen kurzen Schlag zurück. Nichtsdestotrotz, Markus, auch da wieder die Frage, hat man es dir hier gut dargestellt, dass Kenny Omega doch eine Chance hat? Weil es gab ja dann auch die Powerbombs, es gab viele V-Trigger, die wir hier gesehen haben und auch diverse One-Winged-Angel-Ansätze und hinterher ging ja sogar einer durch.
Genau, und als der One-Winged-Angel dann durchging, und das war ja sozusagen bei New Japan, war ja das tatsächlich die Geschichte, wenn der One-Winged-Angel kommt, dann ist das Match vorbei. Also ich glaube, da hat, ich weiß gar nicht, ob in New Japan jemals jemand aus dem One-Winged-Angel ausgekickt hat. Und ja, jetzt gab es halt hier sozusagen den One-Winged Angel und dann wurde aber Bryce Ramsburg, der Referee von Don Callis, der auch am Kommentatorenpult war, der zwischendurch auch mal Kenny Omega kurz attackiert hat, als der draußen war, hat er den rausgezogen und ist ihm auch noch schön mit seinen italienischen Tretern in den Nacken gestiegen, dass der auch hier liegen bleibt. Dann Rocky Romero und Trent Barretta waren dann noch da, da hat dann Kota Ibushi, der war mit Omega am Ring, der hat die dann sozusagen aus dem Spiel genommen. Ja, und dann kam Aubrey Edwards, kam dann raus, sozusagen als Ersatz. Und ja, dann gab's, soll's nochmal den One-Winged Angel geben, der wurde dann in einen Rainmaker gekontert. Also das war halt dann wirklich schon dieses große Main-Event New Japan-Style-Match, wo du halt dann wirklich diese vielen, vielen Konter hast. Und im Endeffekt, ja, gab's dann den finalen Rainmaker von Okada. Und damit hat er auch tatsächlich hier Kenny Omega besiegt. Wie gesagt, dass die Match-Serie jetzt 2 Siege für Okada, 2 Siege für Omega und eben das 60-Minute-Draw von damals. Und jetzt ist natürlich hier die Frage, wie geht's weiter? Also Okada hier der Unified Champion, hat man dann auch gesagt, Tony Khan, also normalerweise Continental Rules, da gibt's ja hier keine Outside Interference. Und in Zukunft wird das wohl auch so sein, wenn es hier um den Unified-Titel geht, dann treten auch wieder diese Continental Rules.
Heute nicht.
In Kraft. Heute nicht, genau. Aber in Zukunft, ja, wird halt sozusagen hier die Outside Interference entsprechend sanktioniert werden. Das heißt, das lässt mich ein bisschen hoffen, dass wir da nochmal ein weiteres Match zwischen den beiden sehen werden. Aber ja, also es war jetzt ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, weil wenn ich es jetzt hier vergleiche mit 4 der besten Matches aller Zeiten, also das war schon wirklich, wirklich, wirklich ein fantastisches, sehr, sehr gutes Match. Es war halt wahrscheinlich kein 6,5 oder 7 Sterne Match, aber ich denke mal 5 oder 5,5 war es allemal.
Ich bin ehrlich, ich würde keine 5 geben. Ich würde da ein bisschen drunter gehen, 4, 4,5, irgendwie sowas um den Dreh. Es war eine ganz andere Art von Match. Es war eine ganz andere Art von Match, die wir hier gesehen haben, aufgrund der Vorgeschichte, aufgrund der Möglichkeiten, die beiden auch gehabt haben. Ein bisschen langsamer, ein bisschen psychologischer. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber vielleicht, es ist für mich vielleicht nicht ganz über diese magische Marke für mich drüber gegangen. Ne? Also ich zücke da noch nicht die 8 Bananen, sondern ich glaube, ich würde da irgendwie so die 6,5 bis 7 geben. Aber trotzdem tolles Match. Tolles Match, was die beiden hier präsentiert haben, in das man sich auch sehr, sehr gut reinfallen lassen konnte, gerade wenn du entsprechend Fan von den beiden bist und gerade auch zum Kenny Omega vielleicht diese emotionale Verbindung hast, dann funktioniert das Match halt super. Da kann man echt nichts gegen sagen. Und man hat auch, wie ich finde, gerade gegen Ende sehr gut gezeigt, dass eben auch ein Okada hier nicht nur sterblich ist, sondern dass ein Omega auch immer wieder dann noch seine Möglichkeiten bekommen hat. Und auch kurz bevor dann der finale Rainmaker gefallen ist, gab es ja nochmal so ein Nearfall. Und da war er dann nochmal kurz davor. Und hat man gut aufgebaut, hat man gut mit der Schwäche, mit den Problemen gearbeitet, man hat gut drumherum gearbeitet, hat vor allem die Story in den Mittelpunkt gerückt. Hat für mich gepasst, aber hat für mich natürlich nicht die ganz großen Erwartungen erfüllt. Vielleicht war auch da, vielleicht sind auch manchmal auch die Erwartungen ein bisschen zu hoch gewesen. Machen wir weiter. Wir haben jetzt hier noch eine Runde Texas Deathmatch auf dem Plan, um die AEW World Championship, natürlich Jon Moxley, begleitet von Marina Shafir, gegen Hangman Adam Page. Auch hier müssen wir ein bisschen was über die Entrances sagen. Also natürlich die Death Riders hier wieder im Truck unterwegs, also im besten, ich habe fast Fallout gesagt. Aber was meine ich? Ich meine nicht Fallout, ich meine, wie ist der Film nochmal? Mit der Donnerkuppel?
Ja, genau der.
Mad Max, so. Genau, so in dem Stile. Wie hat dir hier gerade der Entrance auch von einem Adam Page gefallen? Der hat ja da einen Gitarristen und eine flötende, pfeifende Dame gehabt. Das war, meine ich, was von dem Herrn Morricone, was die nachgesungen haben, oder?
Ja, ich habe das auch so wahrgenommen. Es gab auf jeden Fall hier dann im Anschluss wieder das alte Hangman-Theme, also nicht mehr hier den Whisky-trinkenden bösen Hangman, der hier vor dem brennenden Haus von Swerve Strickland sitzt, sondern hier wieder ja den reitenden Emo-Cowboy. Und da muss man natürlich auch die Vorgeschichte erzählen von letzter Woche. Also es gab hier tatsächlich so im Locker-Room eine kurze Sit-Down-Sequenz zwischen Adam Page und Swerve Strickland, wo Adam Page gesagt hat, so ist das, was ich jetzt mache, hätte ich eigentlich schon vor 2 Jahren machen sollen. Und wo sie sich sozusagen hier wirklich ausgesprochen haben. Und ja, wo er auch gesagt hat, also ich hätte das nicht machen sollen. Mein Sohn hat heute noch Albträume, weil er glaubt, du stehst in seinem Zimmer. Aber ja, war halt. Und Swerve Strickland hat dann gesagt, also wenn du mich vor dem Titelgewinn gefragt hättest, ob ich das genauso wieder mache, dann hätte ich gesagt, ja. Aber jetzt sozusagen, wo er den Titel mal gehalten hat, würde es heute nicht mehr so machen. Und dann hat der Hangman auch gesagt, das ist wieder das, was wir ja schon am Beginn auch mit dieser Szene mit Moxley und Renee Paquette erzählt haben, wo er gesagt hat, also ich werde meine Familie zur Show bringen, also nicht zur Show, ich werde nicht zusehen lassen in der Halle, aber die werden vorher da sein. Und Swerve hat gesagt, okay, ich werde mich fernhalten von denen. Und ja, dann hat er der Hangman Swerve auch noch eine Kette übergeben, die ja dann ja auch noch eine Rolle in diesem Match spielen sollte.
Genau, das gab es dann später auch noch. Erstmal ging es aber hier ordentlich zur Sache. Es war übrigens wirklich Ennio Morricone und aus zwei glorreiche Halunken war das. Ich bin nicht der allergrößte Western-Fan, deswegen bin ich da nicht so bewandert, aber das Lied kam mir auf jeden Fall auch bekannt vor, was da gepfiffen und getrellert worden ist.
Bist du ein Steak-Fan?
Ob ich ein Steak-Fan bin? Wieso?
Ja, weil der Hangman gleich mal die Gabel ausgepackt hat und geguckt hat, hat gleich mal die Gabelprobe gemacht bei Moxley und hat geguckt, ob der schon durch ist oder noch blutig. Und ja, Moxley war noch blutig.
Ey, das war so widerlich. Also du hast ja wirklich bei jedem Schlag gesehen, wie dann sich die Wunde quasi geöffnet hat und da sofort das Blut rausgeflossen ist. Und Moxley hat ja auch also im gesamten Matchverlauf ja auch geblutet wie ein Schwein, oder? Also unfassbar. Ich möchte nicht wissen, wie viel Blut der verloren hat, aber es fing auf jeden Fall schon so an. Ein Schlagabtausch, beiden gehen auf den Boden und dann holt der eine die Gabel raus, sticht damit in den Turnbuckle und dann holt der andere die Gabel raus und sticht damit in den Kopf. Also es ist halt Texas Deathmatch und man ist sehr früh hier dazu übergegangen, dass dann auch Gewalt und Blut mit da reinkam. Auch ein Hangman Adam Page hat ja innerhalb von kürzester Zeit geblutet, nachdem dann Stacheldraht zum Einsatz gekommen ist und wurde dann über die Stirn gerieben. Und man hat sich da auch gar nicht bemüht, irgendwie man hat sich gar nicht bemüht, irgendwie klassisch zu bladen oder sonst irgendwas sich zu schneiden, sondern man hat also wirklich in die Kamera die Gewalt quasi offengelegt und hat mit der Gabel, mit dem Stacheldraht die Wunden wirklich quasi live on tape hier gerissen, oder?
Genau, und ich hab da immer die Stimme von René Paquette im Hinterkopf, das hat sie mal vor ein paar Pay-Per-Views, glaube ich, irgendwo gesagt, bei so einem Package von John Moxley, wo sie gesagt hat, meine Damen und Herren, dieser Mann ist mein Notfallkontakt.
Ja,
Moxley hat dann ja auch gleich relativ schnell hier Marina Shafir, die war mit ihm am Ring, hat sie angewiesen hier mal, hat er auch ganz deutlich gesagt, hol mal hier das Glas. Und das Glas war wirklich hier ein Eimer voll Glassplitter und Flaschenköpfen und was da alles noch da war. Das hat Moxley mal ein bisschen noch klein getreten. Und
zum Glück, ich weiß nicht, ja, zum Glück, wenn da jemand drin gelandet wäre, das wäre ungesund geworden.
Ja, weil im Gegensatz zu den anderen gesunden Glassplittern, das muss man schon mal hier unterscheiden.
Ja,
aber er hat den Hangman auf jeden Fall schon mal hier mit dem Rücken auch dann durchs Glas gleich mal durchgezogen. Also das waren mal so die ersten paar Minuten.
Ja, auch ein Piledriver geht auf das Glas, was wir hier gehabt haben. Im Prinzip hast du dich eigentlich von einem ekligen, blutigen Spot zum nächsten gehangelt, wenn man ehrlich ist. Ne? Weil dann ging es ja dann auch schon weiter. Also wir hatten dann schon in der Phase so sehr oft quasi Last Man Standing Rules. Da wurde sehr oft dann angefangen zu zählen und gerade auch ein Hangman musste sich dann sehr früh schon wieder hochrappeln. Und dann wurden ja hier auch nochmal Stühle quasi aufgestellt und dann gab es ja diesen Slam von oben runter von Page gegen Powerbomb war das quasi, ne? Auf diese zwei Stühle.
Genau, man muss ja nicht sagen, durch die zwei Stühle, auf die Sitzflächen, sondern die waren sozusagen Rücken an Rücken dann aufgestellt und es gab wirklich hier die Powerbomb auf die Lehnen eigentlich von diesen Klappstühlen. Also alles Dinge, die der Rückengesundheit nicht förderlich sind, sage ich mal.
Ja, und dann haben wir auch schon den ersten Entrance hier quasi gehabt. Da war Wheeler Yuta ja schon da und hat dann eben hier einen Hangman attackiert, das ist schon sehr früh. Ein Page hat dann immerhin Marina Shafir aus dem Match genommen, indem er sie durch einen Tisch, der ringside stand, einfach per Death Valley Driver durchbefördert hat. Es gab den Deadeye gegen Mox auf das Glas. Ich finde übrigens Deadeye immer noch eine schwachsinnige Aktion, muss ich sagen. Auch diese Deadeye durch den Tisch. So, wem tut das am meisten weh? Der mit die Knie voran da durchgeht vielleicht? Verstehe ich nach wie vor nicht. Und dann ging es halt eben weiter auch mit den Eingriffen. Dann kam Claudio Castagnoli dazu und Wheeler Yuta mit dazu. Und dann sollte ja schon der erste Freund hier auf Seiten von Hangman Adam Page eingreifen. Und das war ja ein Will Ospreay, der sich hier mit dem Stuhl geschnappt hat und hat auch einen Claudio erstmal aus dem Weg geräumt und ist dann mit Wheeler Yuta und dann auch mit dem Gabe Kidd aneinander geraten. Aber man muss sagen, Will Ospreay hat hier nicht die große Wirkung gehabt, oder?
Nein, also Will Ospreay hat ja dem Hangman versprochen, nachdem er hier im Finale vom On Hard Cup verloren hat. Also ich werde hier an deiner Seite stehen, ich werde dich unterstützen, ich halte den Rücken frei. Das hat er jetzt hier gemacht oder versucht. Aber auch da ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt hier mit Will Ospreay in nächster Zeit weiter? Weil der hat im Prinzip das gleiche Schicksal erlitten wie Samoa Joe. Der wurde dann sozusagen hier, ja, in den Stuhl eingespannt und wurde sozusagen, ja, der Nacken gepilmenized, wie man es ja, seit fast 30 Jahren nennt, diesen Spot, und wurde dann entsprechend auch auf einer Trage abtransportiert. Das heißt, wir wussten mal so, okay, ob Samoa Joe eher nicht da, Will Ospreay war jetzt da, Swerve Strickland, wissen wir nicht, hat eigentlich immer gesagt, also er wird, das ist ja eher keiner, der irgendwie dem Hangman helfen wird. Und jetzt saß ja mit den vorhandenen Freunden von Adam Page ein bisschen dünn aus an dieser Stelle. Und auf, unter der Prämisse haben wir jetzt mal hier das Match weiter beobachtet.
Ja, und also du hast ja wirklich das Gefühl gehabt, dass ein Hangman Adam Page wirklich gegen eine Übermacht gerade antreten muss und der auch quasi nur durch Herz und ja, eigentlich nur durch Herz hier quasi übersteht. Es gab ja noch diesen Vertical Suplex vom Apron nach draußen, nicht vom Apron, von den Turnbuckles nach draußen quasi durch zwei Stühle, die hier mit Barbed Wire überzogen gewesen sind. Also auch da. Tische, ja. Du hast recht. Man kommt manchmal ganz durcheinander. Und auch im Ring, also Moxley war dann halt auch sehr stark am Drücker. Also ein Hangman konnte oftmals so ein bisschen reagieren, aber eigentlich war ein Mox am Drücker. Es gab dann auch im Ring den Bulldog-Choke, wo es aussah, als wäre Hangman Adam Page out, quasi, als wäre er ohnmächtig gewesen, hat es aber dann noch geschafft, bei neun wieder auf den Beinen zu sein in letzter Sekunde. Dann gibt es noch den Death Rider DDT hier auf zwei Stühle, diesmal wirklich Stühle, keine Tische, die dann hier aufgestellt worden sind. Auch da kam er dann gerade noch wieder hoch und dann wurde dem Moxley hier, der jetzt wirklich auch im, das war nur eine Frage der Zeit sozusagen, dass er hier gewinnen würde, wurde dann hier der Plastiksack gereicht und wir wissen, was das natürlich bedeutet. Und kurz bevor dann hier eben dieser Plastiksack zum Einsatz kam, gab es dann ein Video aus luftiger Höhe. Und damit meine ich nicht nur den Videowürfel, der über dem Ring hing, sondern ich meine vor allem, es war Darby Allin, der hier dieses Video vom Mount Everest aufgenommen hat.
Vom Gipfel
genau.
Des Mount Everest, muss man sagen. Also der ist da wirklich hochgeklettert und hat dann hier ein, also das ist sicher irgendein Rekord, das ist auf jeden Fall ein Rekord, die am höchsten jemals aufgezeichnete Wrestling-Probe in der Geschichte. Der hat hier nämlich wirklich vom Gipfel des Mount Everest eine Promo gehalten und gesagt, Moxley, ich steige jetzt von diesem Berg runter und dann nehme ich dir alles weg, was du hast.
Ja, und ab diesem Zeitpunkt, vorher war es ja schon Overbooking, aber jetzt, ich habe es im Preview-Podcast ein bisschen mit Bloodline-Rules-Booking verglichen. Da sind wir jetzt eigentlich mittendrin, weil wir haben jetzt die Eingriffe für einen Mox gehabt, wir wissen, wer da ist und jetzt kommen halt so peu à peu die Begleiter, die quasi uns diese gesamte Death Riders-Geschichte quasi hier mitbegleitet haben, auf der guten Seite, die kommen jetzt zurück. Dann taucht auf einmal ein maskierter Mann auf mit einer Blue-Panther-Maske und wir sehen relativ schnell, wer das ist, lieber Markus, das ist nämlich Bryan Danielson.
Genau, und der gibt mal das Psycho Knee gegen Wheeler Yuta, weil der hat ihn ja sozusagen final betrogen und hat ja auch mit seinem Psycho Knee dafür gesorgt, dass Danielson hier dann letztlich gegen Moxley damals verloren hat. Dann gab es sogar einen Dive nach draußen gegen Castagnoli und Yuta und ich weiß nicht, ob Kid auch dabei war. Ja, und während das passiert, sehen wir schon im Hintergrund auch etwas von der Decke sich abseilen. Und ja, das war hier natürlich dann Darby Allin, der hier von der Stadiondecke runtergekommen ist. Dann hat auch Moxley also als hätte er einen Geist gesehen, das hat er dann gar nicht gepackt. Ja, dann hat sich Darby Allin noch ein bisschen gebraucht, um die Sicherung hier zu lösen. Ist sich aber schön ausgegangen. Also es gab den Dive von Danielson und Darby Allin, der dann hier gleich mal als erste Aktion nach der Mount Everest-Besteigung hier den Coffin Drop vom Top Rope nach draußen zeigt.
Genau das. Und dann haben quasi Darby Allin und Bryan Danielson dafür gesorgt, dass die Death Riders hier verschwinden, dass diese Bedrohung dann schon mal weg ist. Es gab dann auch den angesprochenen Dead Eye von Hangman Adam Page, der jetzt wieder Oberwasser gehabt hat, gegen Moxley durch den Tisch nach draußen, also vom Apron nach draußen. Finde ich nach wie vor eine blödsinnige Aktion, aber hey, private Meinung, kann jeder das handhaben, wie er möchte. Dann wurde wieder gezählt, da schafft es Mox ganz knapp, also, nur mit der, warte ganz kurz mit der Hilfe von Marina Shafir bei 9 wieder auf die Beine. So, jetzt du.
Genau, also was wir unterschlagen haben, zwischendurch kam ja noch das Bed of Nails.
Das kam danach.
Kam das erst danach?
Ja, es kam danach. Erst kamen jetzt doch die Young Bucks, die mich dann eingreifen.
Ach ja, genau, stimmt. Die Young Bucks waren dann das Nächste.
Genau.
Ja, also ihr seht schon, das Match hatte eine gewisse Unübersichtlichkeit.
Ja, es ist halt diese Masse an Eingriffen. Deswegen meine ich ja, es hatte so ein bisschen was wirklich von diesen Bloodline-Rules-Geschichten. Aber das meine ich übrigens in dem Falle gar nicht negativ, weil das hat damals auch sehr gut für Dramatik gesorgt. Und vor allem sorgt das jetzt hier dafür, dass diese ganzen Story-Fäden, die wir jetzt seit 7, 8 Monaten haben, dass die zusammenlaufen in einem großen Moment.
Oktober. Hm? seit Oktober.
Ja, genau. Also fast ein Dreivierteljahr.
Dreivierteljahr, genau.
Und das finde ich halt so gut, dass das alles zusammenläuft und dass du auch dafür belohnt wirst, dass du das alles dir angeschaut hast, jede langweilige John Moxley-Titelverteidigung dir angesehen hast, damit du allein jetzt diese Momente bekommst. Mit zum Beispiel, ich habe Gänsehaut gehabt, als Bryan Danielson da nochmal da gewesen ist und hier aufgeräumt hat. Und das ist geil, auch dass dann ein Darby Allin dazu gekommen ist. Und jetzt, wie du gesagt hast, dann kommen die Young Bucks, verpassen einem Hangman hier den EVP-Trigger. Mox und Shafir holen dann wiederum das Bed of Nails draus. Und wie stehst du zum Bed of Nails und den Aktionen, die wir hier gesehen haben? Es gab ja den Paradigm Shift unter anderem auf das Bed of Nails und es gab ja später auch noch einen Bump von einem John Moxley drauf und es gab auch noch den Stomp, den dürfen wir auch nicht vergessen hier.
Schwierig. Also der Paradigm Shift, da hat man dann zum Glück in der ersten Wiederholung hat man es ganz gut gesehen. Die zweite war für den Zuseher ein bisschen besser gewählt, weil man es dann nicht gesehen hat. Also dieser Paradigm Shift ging ja am Bett vorbei. Ich glaube, da hat tatsächlich Moxley den Teilbump auf die Nails genommen. Ich glaube, der Hangman gar nicht. Ja, für mich ist das, also ich weiß ja nicht, wie du auf dieses Ding bumpst. Und ich weiß auch nicht, ob diese, also die werden schon nicht maximal angespitzt sein, da wird schon Möglichkeiten geben. Ich habe halt immer irgendwie die Angst, dass da irgendwie Leute komplett durchbohrt dann im Ring rumliegen, wenn so ein Zeug zum Einsatz kommt. Aber ich hoffe mal, dass man das im Vorfeld, soweit das halt bei so einem Ding möglich ist, dass man das hinreichend präpariert hat, um zumindest keine Leben damit zu gefährden.
Ja, ich glaube, solange du halt eben so flache Bumps nimmst, wie zum Beispiel einen John Moxley, wenn du einfach da drauf fällst, ich glaube, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber ich glaube, das ist berechenbar. Und man hat es gesehen bei diesen ganzen Aktionen, die so ein bisschen am Rand sind, sodass du quasi da auch abrutschen könntest, da hat sich auch Page gut geschützt. Also das eine Mal beim Stomp, hast du eindeutig gesehen, dass er die Hand davor gemacht hat.
Genau, ja.
Ja, und der war auch dick bandagiert, der hat ja bis hier oben hin das Tape gehabt. Und auch, wie du gesagt hast, bei dem Paradigm Shift, ich glaube, da hat Mox eher was wirklich am Arm mit abgekommen als der gute Page. Nichtsdestotrotz, auch da wieder 10-Count, Page schafft es gerade so nach oben zu kommen. Und dann gab es natürlich noch den Gag mit Marina Shafir, die dann hier nochmal zum Ring will und den Briefcase holen will.
Ja, da hat Moxley sie ja geschickt.
Genau. Also
das fand ich auch sehr schön. Da hat er gesagt, hol mal den Koffer. Ich lasse ihn jetzt mal sozusagen an dem Titel schnüffeln, den er nie gewinnen wird. Also sozusagen, um hier den Hangman nochmal weiter zu demütigen, wollte er ihm hier tatsächlich den Titel zeigen. Und Marina Shafir holt den Koffer. Und als sie weggehen will, merkt sie plötzlich, hoppla, geht nicht.
Genau, da war sie plötzlich festgekettet und man fragt sich so, hey, wie ist denn das jetzt passiert? Und dann taucht auf einmal Prinz Nana hier auf, der ganz kurz seinen Tanz macht und dann hockte er quasi in der Timekeepers-Area und hat ihr anscheinend dann ganz flink hier die Handschelle um das Handgelenk gelegt, sodass sie dann nicht mehr eingreifen konnte und das gibt dann auch endgültig einem Hangman Adam Page einen Vorteil, weil dann auch noch Swerve Strickland reinkommt mit eben dieser großen, langen Kette. Damit schlägt er erstmal die Young Bucks nieder und überreicht dann die Kette, also schlägt auch Mox damit nieder und überreicht dann die Kette hier an Adam Page. Und
nein, er hat die Bucks niedergeschlagen, hat die Kette in den Ring geworfen.
Ach, so war es, ja, stimmt.
Und der Hangman hat dann Moxley mit der Kette geschlagen.
So war es. Gut, dass du es nochmal korrigierst. Es ist manchmal auch, wir haben nicht viel geschlafen. Und die Notizen sind um nachts entstanden.
Es war tatsächlich dann schon knapp 3 Uhr morgens, als das passiert ist.
Deswegen verzeiht uns manche Kleinigkeiten hier. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also er will quasi hier Mox ähnlich abfertigen, wie er es ja schon in dem ersten Texas Deathmatch der beiden gemacht hat. Er will nämlich als Hangman, will er John Moxley über dem Top Rope quasi erhängen, aber am Anfang kann sich da Mox noch rauswinden und rauszappeln quasi. Dann gibt es eben auf sehr kurze Distanz diese Buckshot Lariat von Hangman Adam Page gegen Moxley, der dann eben, wie wir schon angesprochen haben, auf das Bed of Nails fällt. Ja, Markus, und dann kommt der Hangman seinem Auftrag hier nach, oder?
Genau, dann gibt es hier Kette um den Hals, Moxley übers oberste Seil und dann wird er hier sozusagen an der Kette festgehalten und Moxley, der dann nach kurzem Struggle, aber was soll er denn machen, wenn er sozusagen hier eine Stahlkette um den Hals hat, der tatsächlich hier tappt und somit den Titel abgibt und der Hangman auch sehr schön, der dann eben hier den Koffer bekommt, den Koffer öffnet. Man sieht dann noch, es sind doch wirklich noch die alten Sideplates von Bryan Danielson drauf, was im Kommentar auch nochmal erwähnt wird. Und ja, der Hangman als Retter der Witwen und Waisen reitet hier sozusagen in den Sonnenuntergang und hat hier, ja, hat AEW gerettet vor der Terrorherrschaft von John Moxley und ja, läutet die neue Ära ein hier.
Ja, das Texas Deathmatch war genau das, wie ich finde, was man sich davon erwartet hat eigentlich. Aber gerade mit den ganzen Run-Ins, mit den Attacken, mit den Story-Bezügen, mit den kleinen und großen Rückbezügen, die man hier gemacht hat, ich fand, das war ein höchst unterhaltsames Match einfach. Ich bin kein Freund davon, von dieser ganzen, wir nehmen Glas und wir nehmen dies und wir nehmen jenes. Bin ich inzwischen kein so großer Fan mehr von. Nichtsdestotrotz hat es hier natürlich gepasst und in Verbindung mit den ganzen Story-Implikationen, die wir hier gehabt haben, auch wie dann am Ende ein Swerve zum Beispiel auf der Rampe steht und so wohlwollend grinst, so nach dem Motto, wir haben es geschafft, aber er war jetzt auch nicht so jubelnd, sagen wir es mal so. Ne?
Nein, und ich glaube, es war schon ein bisschen so im Hinterkopf, also Hangman, wir sehen uns ja irgendwann.
Das meine ich damit. Ne? Es ist auf der einen Seite so, ja, wir haben das jetzt geschafft, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei zwischen uns, sagen wir es einfach mal so, weil ja, ein Swerve darf ja weiterhin um die Championship antreten. Siehst du das jetzt hier wie von den Kommentatoren proklamiert als neues Kapitel in der AEW-Geschichte? Also wir haben einen neuen Champion, Death Riders erstmal entthront und auch wirklich hier entmachtet, muss man hier an der Stelle sagen, die EVPs auch entmachtet. Eigentlich muss man jetzt wirklich ein komplett neues Story-Kapitel aufschlagen, oder?
Ja, und ich glaube, da geht man auch hin. Also das war jetzt wirklich so, wir sprechen ja jetzt seit 40 Jahren vom WrestleMania-Moment und ja, das wird halt jetzt einer von den All-In-Moments sein, wo der Hangman sich hier den Titel geholt hat.
Bei Markus versagt langsam die Stimme hier. Langsam ist es vorbei. Ich sehe es auch so. Also du musst jetzt hier auch wirklich die alten Zöpfe abschneiden. Das hat man jetzt hier hervorragend gemacht. EVPs sind weg. Du musst erstmal jetzt eine neue Rolle für die Young Bucks finden. Ich gehe auch davon aus, dass man jetzt so peu à peu die Death Riders auflösen wird und dann vielleicht auch in eine andere Richtung schiebt, weil letztlich ihre Revolution, die sie gerne gehabt hätten, die sie uns nicht so richtig erklärt haben, die ist jetzt gescheitert mit dem Zeitpunkt. Das heißt, vielleicht kriegst du noch ein Rematch, dann scheitern sie vielleicht nochmal und dann ist vielleicht auch endgültig Schluss. Vielleicht macht man auch Blood and Guts darum, ob die Death Riders noch fortbestehen dürfen. Und dann ist die Death Riders einfach futsch und du nutzt das dann, dass du diese Allianz noch hast mit Hangman, Swerve, Ospreay, vielleicht dann Samoa Joe, der wieder fit ist und dann noch einem oder so. Kann man alles machen. Ich finde, das hat man hier sehr, sehr gut gelöst. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde, das hat man toll gelöst. Es gab viele Story-Rückbezüge. Ich habe Bryan Danielson noch mal gesehen. Das macht ein Match direkt besser für mich. Gerade wenn das hier so zur Sache geht. Ich habe mich hier sehr, sehr gut unterhalten gefühlt mit dem Main-Event. Und das, obwohl ich diese Match-Art nicht so unbedingt mag. Nichtsdestotrotz hat es dann für mich gepasst. Sollen wir dann zum Fazit kommen, Markus?
Ja, also vielleicht abschließend noch, was ich mir auch vorstellen kann. Also gucken wir mal, wie fit ein Bryan Danielson jetzt für ein volles Match ist. Ich sehe da irgendwann noch die Rache an Wheeler Yuta vielleicht. Vielleicht auch in Seattle, in seiner Heimatstadt, wo er verloren hat, darf er hier irgendwie eine halbe Stunde noch Wheeler Yuta verprügeln oder so. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht ein Moxley von sich aus sagt, okay, also der hat mir jetzt bewiesen, der kann das sozusagen, vielleicht auch sagt, meine Mission ist erfüllt. Ich habe sozusagen wie das Ende von Men in Black, so ich habe keinen Kollegen ausgebildet, sondern einen Nachfolger. Also ich habe quasi, vielleicht sagt er, das ist hier so, mein Auftrag ist erfüllt, AEW ist jetzt in guten Händen. Ich habe den Hangman sozusagen dazu gebracht, dass, oder ich habe so ein junges AEW-Talent dazu gebracht, ja, hier nach oben zu kommen und mich zu enttarnen. Also gucken wir mal.
Und dann blitzdingst du uns alle und es hätte Death Riders nie gegeben.
Genau. Und ja, Dynamite Collision in Chicago, also auch das natürlich historische Stadt für AEW. Und ich denke mal, das wird so ein bisschen den Raw nach WrestleMania Vibe haben.
Ich bin gespannt, da werden wir im Magazin dann drüber sprechen. Da sind wir ja auch diese Woche beide zugegen, wie wir jetzt rausgefunden haben.
Ja, genau.
Das ist ja vielleicht auch ganz gut, dass wir dann quasi daran anschließen werden. Markus, aber um mal hier nach gut 2 Stunden zum Fazit zu kommen und bevor du auf dem allerletzten Loch pfeifst. Wir brauchen eine Bananenwertung. 1 bis 8 Bananen und ein abschließendes Fazit für das gesamte Ding hier.
Ich sehe, also ich habe tatsächlich viel drüber nachgedacht. Wenn ich jetzt mal die Pre-Show außen vor lasse, was sehe ich? Wir hatten hier eins, zwei, ich zähle nochmal kurz durch, wie viele Matches jetzt überhaupt waren. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Matches, wenn ich nicht verzählt habe. Von denen waren 4 extrem gut, 1 sehr gut, ja, und der Rest gut, sage ich mal. Ja, der Opener war ein solides Six-Man-Tag. Casino Mans, Gauntlet haben wir gesagt, genauso wie das TNT-Title-Match, waren solide Matches, auch teilweise mit großen Momenten. Bucks gegen Ospreay und Strickland war absolut fantastisch. Das Women's Casino Gauntlet war sehr, sehr gut. Tag-Team-Match hat uns im Prinzip auch so einen Moment gebracht. Und die letzten 3 Matches waren absolut fantastisch. Also ich würde mal sagen, für einen 6-Stunden-Pay-Per-View, für die größte Show des Jahres und für die durchgehende Matchqualität. Und ich belohne da jetzt noch ein bisschen, ich sag mal zumindest mit einer halben Banane, das Langzeitbooking, weil nämlich sich's wirklich gelohnt hat. Und es ist fast ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht hier mit David das mache, weil mit dem habe ich jetzt sozusagen alle Pay-Per-Views von AEW seither reviewed und begleitet. Und er hat sich teilweise furchtbar aufgeregt über die Main-Event-Resultate. Also muss man auch mal bei ihm abfragen, wie er die Show gesehen
hat. Das stimmt.
Aber für mich ist wirklich dieser rote Faden und dass wirklich diese Fäden alle aufgenommen wurden zum Ende hin. Das war halt für mich, das ist halt so ein ganz großes Kinomatch, sage ich mal. Und jetzt noch unter dem Hintergrund dieser Gewaltarie. Also ich bin tatsächlich versucht, hier 7,5 von 8 zu geben.
Okay. Ich würde dem Ding eine 7 geben. Es waren tolle Matches dabei, zweifellos. Und die muss man auch honorieren. Ne? Und da vor allem das Tag-Match, was mich komplett abgeholt hat. Toni Storm gegen Mercedes Moné. Okada gegen Omega, auch wenn es nicht an die Klasse früherer Matches rangereicht hat, aber trotzdem war das ein tolles, tolles Match. Und der Main Event, was gerade auch, wie du richtig gesagt hast, ne, auch innerhalb des Bettes eines Texas Deathmatches eben so viel Story mit reingebracht hat, hat mir super gut gefallen. War ganz großes Drama und auf sowas stehe ich ja. Ne? Auch gerade, dass man auch dafür belohnt wird, die Shows zu schauen. Und man hat wirklich hier eigentlich endlich die Früchte von dem geerntet, was wir jetzt auch immer wieder gesagt haben. Die Shows sind besser geworden, das Booking ist besser geworden. Man hat sich gefunden im Storytelling. Man hat diese Fäden gehabt, man hat die alle zusammengeführt. Und es hat sich wirklich angefühlt, wie wir es schon bei WrestleMania 40 gehabt haben, ne? Wo du wirklich dann belohnt bist dafür, dass du alles gesehen hast, dass du dabei bist. Diese vielen Anspielungen fand ich toll, fand ich super. Mein größter Kritikpunkt ist nicht unbedingt die Matches, weil die Matches waren eigentlich durch die Bank, also selbst die schwächsten in Anführungsstrichen, waren immer noch gut und ansehbar. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Hier war kein Stinker dabei oder sonst irgendwas. Mein größter Kritikpunkt hier an dem ganzen Ding ist das Time-Management. Ich finde, 6 Stunden ist zu viel. Das kann leicht in Arbeit ausarten und sorgt dann auch manchmal dafür, dass man, ich finde, manche Matches waren einfach gestreckt. Und da nehme ich einfach mal das Casino-Gauntlet-Match der Männer als Paradebeispiel. Das Ding muss nicht 36 Minuten oder 35 Minuten gehen. Das war viel zu lang. Und dafür auch zu belanglos, weil einfach nur vor sich hingecatcht worden ist die ganze Zeit. Ja, nichtsdestotrotz, tolle, tolle Show insgesamt, die zwar manchmal auch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen gestreckt ist, zwar ein bisschen mühsam manchmal, weil es einfach so viel und so lang gewesen ist. Aber ich glaube auch, wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube, da wollte man bei AEW auch WWE einen auswischen, so nach dem Motto, ey, übrigens, ihr macht Kontraprogramm gegen uns, aber wir können das auch einfach so lang ziehen, um das Kontraprogramm genau gegen euch zu fahren, dass keiner von unseren Leuten hier einfach bei euch rüberschaut.
Genau, so guck mal, wie viel Zuschauer ihr mit Jimmy Uso gegen Solo Sikoa so zieht gegen den Main-Event.
So in der Art, ganz genau. Ja, deswegen, also für mich gibt es eine 7. Mir hat es auch Spaß gemacht, das Ding wirklich dann so zu schauen. Aber ich bin halt mit der Prämisse reingegangen, also um 1, 2 bist du hoffentlich damit durch und kannst dann schön entspannt morgen die Review aufnehmen und dann hänge ich halt da um 2:30 so, oh, es ist geil, aber es ist auch gerade, ich muss gerade wirklich mit mir kämpfen und ich habe auch gerade keinen Bock mehr Notizen zu schreiben, ich genieße das jetzt einfach nur noch, ne, und dann guckst du am nächsten Morgen nochmal an. Nichtsdestotrotz, tolle, tolle Show, All-In würdig, unterstreicht auch nochmal den besonderen Status von All-In, den All-In sowohl bei euch hat, das haben wir auch gemerkt. Also ganz ehrlich, hat irgendjemand auf dem Discord über NXT geschrieben? Nee.
Nein, und auch nicht über Saturday Night's Main Event. Ich glaube, ich habe irgendwann noch kurz geschrieben, aber ich glaube, Rollins hat sich gerade am Knie verletzt, wie es aussieht, aber das hat dort eigentlich im Spoiler-Kanal alles nicht stattgefunden.
Es haben, also deswegen, das meine ich mit dem besonderen Status von All-In. Wir haben das gemerkt, da ist die Vorfreude da, da ist die Euphorie da und deswegen ist auch David heute nicht mit dabei. also nicht, weil der die Vorfreude trüben würde, sondern weil David einfach heute nicht gekonnt hätte. David ist heute auf einer Hochzeit, wenn ich mich nicht komplett täusche, und deswegen kann der nicht. Und ich bin bei dir. Eigentlich hätte es gerade nach diesen ganzen Moxley-Titelverteidigungen, hätte ich auch gern gehört, was er dazu sagt. Vielleicht kriegen wir ihn dann noch bei gegebenem Anlass dazu.
Ja, vielleicht, irgendwie. Vielleicht müssen wir mal eine Special 20 Minuten Breaking News, die Meinung von David zu All-In machen.
Ich habe schon zu David gesagt, so aus Jux, du kannst ja dein eigenes Ranking machen. Du stellst die Kamera auf, machst hier den Tiermaker an und dann kannst du dann einmal über die ganzen Matches ganz kurz reden.
Dann mache ich jetzt mal hier kurz den David, habe ich gerade spontan beschlossen. Und zwar erfinde ich jetzt mal die Parole. Das heißt, egal wo ihr es gerade hört, Spotify, Patreon oder sonst so, geht bitte auf YouTube und die Parole lautet neue Ära. und sagt uns doch, wie ihr die Show gefunden habt und wie ihr auch sozusagen den Main Event vor allem hier gefunden habt und wie ihr jetzt die ganze Death Rider Storyline im Rückblick gesehen, weil in Wahrheit, wir haben hier fast ja zwei Stränge, wir haben fast zwei Jahre hier die Geschichte zwischen Hangman und Swerve auf der einen Seite, wir haben jetzt hier eigentlich von All, wenn du wirklich von All-In wegrechnest, wo sich Danielson den Titel geholt hat, bis zum jetzigen All-In, ist nicht ganz August, bis August, haben wir eigentlich eine große durchgehende Geschichte, zumindest im World Title Picture, erzählt bekommen. Und lass uns doch mal unter der Parole neue Ära, damit ihr sozusagen, wir wissen, ihr habt das bis zum Schluss auch gehört. Lasst uns auf YouTube in den Kommentaren eure Meinung da.
Ja, macht das mal. Ich hoffe, ich habe trotzdem den David hier würdig vertreten an der Stelle. Aber Markus, ich glaube, wir können auch hier an der Stelle den Deckel auf den Podcast drauf machen. Wir sind jetzt schon über der 2-Stunden-Marke. Also wer jetzt AEW komplett geschaut hat, also All-In komplett geschaut hat, dann sind wir bei 8 Stunden mit der Zero Hour, dann nochmal bei uns dabei, nochmal 2 Stunden, dann habt ihr 10 Stunden AEW All-In gehabt. Das lässt sich, glaube ich, ganz gut dann hören und sehen.
Dann dürft ihr jetzt auch noch WWE gucken.
Genau. Genau. Und da gibt es nächste Woche dann für Unterstützerinnen und Unterstützer auf Patreon, Steady, YouTube, gibt es dann Saturday Night's Main Event, es gibt NXT und es gibt auch WWE Evolution. NXT und Saturday Night's Main Event mache ich mit dem Kai, Evolution mache ich mit der Mella. Und nächste Woche gibt es dann hier einen Fragen-Podcast. Und da habe ich noch keine Ahnung, mit wem ich das mache, weil ich noch nicht gefragt habe. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach rein. Fragen at headlock.de oder auf dem Discord unter askheadlock. Wir sind durch an der Stelle. Ich sage Dankeschön, Markus. Ich sage Dankeschön an euch fürs Zuhören und dabei sein, supporten, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.